Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mit einer ganz neuen Stimme in diesem Podcast über einen ganz alten Film zu sprechen, nämlich mit dem guten Michael. Hallo Michael.
Hallo Gregor.
Michael, dich kennt man ja unter anderem von Twitter und da bist du der Mann, der die besseren Serienfolgen Bilder für Star Trek macht, oder?
Na, ob die besser sind, entscheidet jeder ja für sich selber, aber ich versuche zu jeder Episode von Star Trek ein Poster zu machen. Hab angefangen mit TOS, das ist durch und bin gerade bei der dritten Staffel Next Generation, also bin gerade aktuell bei der Borg-Folge, die irgendwann nächste Woche veröffentlicht wird, also Best of Both Worlds, ne?
Ich finde das so toll, diese Bilder, die du da raushaust, auch zu den Filmen und zu den Folgen, also auch, glaube ich, in Produktionsreihenfolge ist das bei dir, ne?
Ja.
Wie Trek am Dienstag, so ein bisschen. Und diese Bilder, ich finde die wirklich, wirklich großartig. Also ich glaube, da hast schon auch viel Props und so für gekriegt. Und ich möchte nicht wissen, wie viele schon gefragt haben, ob sie dir die abkaufen können, oder?
Oh, ganz. Also da kommen wirklich, ohne Scheiß jetzt, da kommen wirklich täglich Fragen rein. Geht aber aus lizenzrechtlichen Gründen nicht.
Ja.
Aber in einem anderen Podcast verlosen wir gerade ein Poster auf Leinwand.
Bei unseren Freunden vom Trekzone Network.
Genau.
Nee, ich würde mal auf jeden Fall.
Ja? Nee, du es?
Ich werde auf jeden Fall mal deinen Twitter-Account in die Shownotes packen, wenn das für dich in Ordnung ist, weil ja, es lohnt sich immer dir zu folgen und allein diese Bilder. Du machst fast täglich eins, oder?
Nee, nicht mehr. Habe ich früher gemacht. Aber jetzt schaffe ich es auch aus beruflichen Gründen gerade nicht. Also ich versuche immer so pro Woche ein bis zwei Poster zu twittern. Und das gelingt auch meistens, aber täglich, das schaffe ich nicht mehr. Also das auch gerade der Aufwand zu hoch, was Next Generation angeht. Weil da sind wir wieder bei einer technischen Sache. Der Scan von der Originalserie war wesentlich besser.
Also okay.
Das Material, als jetzt das Material von The Next Generation. Das muss man wirklich im Nachgang die Bilder nochmal aufwerten und das Korn rausrechnen und so weiter mit einer Software, die ein bisschen länger dauert.
Okay, das ist Film-zu-Video-Vergleich quasi wahrscheinlich so ein bisschen,
ja, also,
oder?
Nein, nicht ganz. Also es ist schon HD, aber man hat gemerkt, also gerade hier bei den ersten zwei Staffeln, dass man sich da nicht wirklich so im Kopf gemacht hat, welches Filmmaterial nehmen wir denn? Also, also umso körniger ein Film ist, umso mehr Helligkeit kann der auch einfangen. Hat man wahrscheinlich damals gemacht, weil du das im Fernsehen eh nicht gesehen hättest.
Ne? Vermutlich.
Ja, bei 400 mal 600 Pixel eigentlich nicht. So im Scan siehst du das Korn aber sehr, sehr deutlich. Was dann natürlich auch diese sogenannte High Definition zerstört. Ne? Also du kannst natürlich ein Bild auf 1920 Pixel in der Breite haben. Wenn dann da ganz viel Korn drüber ist, dann nützen die Details auch nicht, ne?
Ich finde das aber, was ich echt faszinierend finde, ist, dass du ja so, du machst ja nicht einfach nur so ein paar Bilder, also du inspirierst dich ja wirklich an der Folge, ne? Also du hast ja die Folge dann irgendwie entweder gesehen oder noch so rudimentär im Kopf und nimmst dann schon die elementaren Handlungselemente, also oder die Bilder, die Figuren, die dann halt in der Folge wichtig sind, oder?
Nee, also ich kenne alle Serien in- und auswendig und vor jedem Poster. Da gucke ich mir die Folge an und mache bei der Folge dann Screenshots. Und aus den Screenshots erstelle ich dann die Poster. Vorher muss ich die Screenshots aber alle erst nochmal, ja, ich sage jetzt mal ganz einfach, das ist nicht das richtige Wort, aber hochskalieren, sagen wir es mal so. Ne? Und dann fange ich an, die auszuschneiden, zusammenzufügen und dann natürlich so, wie es nach meinem Empfinden her richtig ist. Und dass man halt eben auch erkennt, so ein bisschen, worum geht's. Ich will aber auch nicht mit so einem Poster, will ich nicht gleich das Ende verraten, ne? Also
Bock drauf machen, Werbung quasi dafür, ne?
Ja, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel das Poster von The Best of Both Worlds, was kommen wird, wird nicht Picard als Borg zeigen, ne?
Also, okay.
Weil das Ich werde aber eine Reihe dazu machen. Also das ist zum Beispiel jetzt auch, sind jetzt die ersten Folgen, wo ich 2 oder 3 unterschiedliche Poster zur Folge mache. Einfach weil ich da ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen habe. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, dann packe ich die zusammen, gestalte das und dann kommen nachher künstlerische Effekte drauf, die ich aber selber mache. Nicht irgendwie über eine App, weil manche Leute fragen auch, mit welcher App machst du das?
Also, okay.
Das ist schon also alles so ein bisschen Handwerk.
Ich finde diese Bilder so toll von dir, diese Folgenbilder auch und auch von den Filmen, dass ich da gedacht habe, Mensch, wenn erst dachte ich, das sind irgendwie offizielle oder von früher vielleicht welche und muss sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt bald irgendwie hier CBS bei dir vor der Tür steht und sagt, A, verklagen wir dich und B, arbeite für uns. Weißt du? Also ja, dürfen wir die verwenden?
Ja, oder wir verklagen dich. Oder ja, verklagen können sie mich ja nicht, ich mache ja nichts.
Ne? Machst ja kein Geld Schlimmes. Damit, klar.
Nee, aber das wäre natürlich eine Ehre, ne? Also wenn die kommen und sagen, du, wir würden, obwohl die ziemlich gute Leute auch sowieso da am Start haben, die da gerade die Poster für die aktuellen Produktionen machen, ne? Also das ist alles auch ziemlich hochwertig, was die da produzieren. Selbst hier jetzt das letzte Poster von Star Trek Picard Staffel 3, ne? Das ist wirklich sehr, sehr hochwertiger Scheiß.
Aber was mich interessieren würde, ist, wieso? Also wie kamst du darauf, dann jede Folge zu machen? Das ist ja ein Haufen.
Kann ich dir ganz genau erzählen? Eigentlich war das so, wie es jetzt ist, gar nicht geplant. Ich habe die alten James Blish Bücher, die langsam auseinanderfallen. Und da sie langsam auseinanderfallen, habe ich mir die Bücher eingescannt. Allerdings dann nicht einmal nur die Seiten eingescannt, sondern wirklich so transkribiert, sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Wenn du jetzt quasi vom Bild den Text, oder nee, wie heißt das? Da gibt es extra ein Wort für, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Du scannst den Text ab und eine Software weiß dann halt eben auch, das, was für Wörter das sind. Und dann habe ich es neu angelegt und mir ein PDF draus gemacht. Und weil die PDF einfach nüchtern doof aussah, wollte ich zu den einzelnen Folgen ein Cover haben. Und so ist das Ganze eigentlich damals entstanden. Und irgendwann habe ich das mal gepostet auf Facebook und irgendeiner sagte dann, wow, das könnte ein Kinoposter sein. Ja, und so ist die ganze Sache dann entstanden, ins Laufen gekommen. Und ja, Facebook habe ich angefangen, aber auf Twitter habe ich mehr Reichweite irgendwie. Und das Schönste, was mich richtig stolz gemacht hat, worüber ich mich auch richtig gefreut habe, war, als Gates McFadden drunter geschrieben hat, wie schön sie die Poster findet. Und da dachte ich so, also habe ich mir auch gleich einen Screenshot von gemacht, ne, damit, falls sie das mal löscht.
Und auf den Poster gedrückt.
Weißt nee, du? Das nicht, sondern für mich.
Nein, aber so. vielleicht wirst du dann ihr dritter Sohn.
Ja, also? Ich hoffe nicht. Ihre Söhne haben es ja nicht so.
Ja, nee, vielleicht ist es besser, wenn du Abstand hältst, Michael. Genau.
Nein, aber das war schon schön. Und was auch krass ist, wenn sie ein Poster von mir liked, sie hat jetzt auch nicht nur eins geliked, ne? Also 3, 4 oder so hat sie schon geliked. Da siehst du dann immer, da sind dann gleich wesentlich mehr Likes drauf. Ne?
Also, ja, klar. Also mit anderen Worten, willst du mir sagen, Gates McFadden wird häufiger zukünftig auf deinen Postern erscheinen?
Nee, das nicht. Also ich will ja auch keinem jetzt hier, nee, wenn es passt, ja.
Ne? Ja,
wie jetzt
ja,
zum klar. Beispiel bei der, die kommt, glaube ich, die werde ich Dienstag, glaube ich, raushauen hier. Wer ist John? Die Folge.
Ja,
das habe ich fertig gemacht vorgestern.
Ja, ja. Ja,
da ist sie drauf. Ne? Also, aber machen wir uns nichts vor, aber Gates McFadden hatte nicht wirklich allzu viel zu tun.
Ja.
In Next Generation. Ja. Ne? Aber ich habe sie mal kennengelernt und zwar in Mannheim 1994 war das, glaube ich, im Rosengarten auf einer Convention.
Okay.
Tolle Person, also
wow.
Hat Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen auch so. Es war damals also anders. Damals waren die Schauspieler auch noch greifbarer. Du konntest auch mit denen zusammen Kaffee trinken. Das war total normal, ne? Und hast mit denen zu Abend gegessen in dem Komplex. Ich saß zum Beispiel auch bei Johnny Lenzi am Tisch und Scotty konnte ich auch erzählen. Das hast du heute alles nicht mehr. Deswegen gehe ich auch nicht mehr auf Convention, weißt du? Heute bezahlst du für Autogramme.
Ja, ja. Mir hat ein Kumpel erzählt, der war mal auf einer Convention, auch so Mitte der 90er, so 94, auch genauso in den Dreh. Und der meinte, es endete mit, dass er sich mit René Aubin-Jomar ein Taxi geteilt hat. Schlicht und ergreifend, ja, weil er gesagt hat, ey, du musst da auch hin, wollen wir zusammen, müssen wir nur beide die Hälfte zahlen und so. Und das war überhaupt kein Thema, irgendwie so der Star aus der gerade aktuellen Star Trek-Serie, und das war überhaupt kein Thema. Er ist natürlich weggelaufen, als sie dann am Hut. Nein, nee, das wäre geil. Ja. Zechbreller. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ja, das ist natürlich echt toll. Eine Sache würde ich noch gerne dazu wissen, wenn du es verraten möchtest, wie lange braucht man für so ein Bild? Also ist das eine Sache, wo du sagst, 6 Tage am Stück?
Nee, also für die Poster ist unterschiedlich. So eine Stunde guckst du dir die Folge an und machst dann die Screenshots. Mhm. Und dann, manchmal ist es nach 3 Stunden fertig, je nachdem. Es hat auch damit zu tun, wie inspiriert du gerade bist. Und wie sehr dir die Folge gefallen hat vor allem, ne? Und manchmal ist es dann halt eben so, da brauchst du 2 Tage. Allerdings nicht durchgehen, sondern ach, jetzt mach ich mal 2 Stunden, dann bist du damit nicht zufrieden, dann schläfst du eine Nacht drüber, dann guckst du rüber und irgendwann hast du es dann. Ne? Es gibt auch Poster, wo ich jetzt sagen würde, ah nee, das machst du jetzt nicht nochmal so. Also wo ich sage, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht mehr, aber also, du hast es damals gemacht, also lässt es drinne, ne?
Cool, echt cool. Sehr schön. Ah, die Bilder sind echt toll. Also wie gesagt, auf deinem Twitter-Account kann man ganz, ganz viele davon sehen, kann man liken, kann man teilen, und die sind absolut es wert, verbreitet zu werden. Also ich finde die wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und du hast mir übrigens ein schönes Stichwort gegeben, weil du gesagt hast, du warst auf der Convention 1994. Mhm. Und 1994 war ja auch das Jahr, in dem der Film, über den wir ein bisschen reden wollen, in die Kinos kam, nämlich Star Trek Generations, oder wie auf Deutsch heißt, Treffen der Generation, der bei uns im Februar 95 in die Kinos kam.
Genau. Und
tatsächlich mein erster Star Trek Kinofilm war den, ja, auch mein, ja, mein erster Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen habe. 2x sogar.
Ja. Mein erster Kinofilm war Star Trek 6, also den ich richtig im Kino gesehen habe. Zu Treffen der Generation bin ich aber auch, also in unserer Stadt wurde der noch nicht gezeigt zur Veröffentlichung. Da kam es irgendwie erst, weiß ich nicht, 2 Monate oder 3 Monate später. Ich musste damals in die nächstgrößere Stadt fahren, die etwa 50 Kilometer weit entfernt ist, bin ich mit dem Zug hingefahren und habe mir den angeschaut. Aber ich bin auch 3 oder 4 Mal hingefahren, um mir den anzuschauen. Erstmal baff, ne? Weil du siehst deine Serie auf einmal auf breiter Leinwand und alles sah so anders aus. Das Licht war anders. Ne? Der Sound war anders. Die Uniform war anders.
Die Brücke war anders.
Ja, die Brücke war anders, aber irgendwie cool. Und ich habe ja eigentlich heute vermutet, dass wir die zu Gesicht bekommen. Aber gut, wollen wir nicht spoilern, ne?
Wir nehmen heute am Tag auf, wo die 9. Folge der 3. Staffel von Picard veröffentlicht wurde. In Deutschland, also in den USA, ist sie dann zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gestern veröffentlicht worden. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte tatsächlich genau mit der Brücke gerechnet. Also nicht mit der aus Generations, weil das ist das, was wir hier, was man mit TNG verbindet.
Ja, na klar, aber weil sie ja gesagt haben, Jordi sagte ja erst, die Untertassensektion haben wir von Viridian 3, ne? Und da habe ich gedacht, okay, wenn das, aber sei es drum. Also ich fand es schön, die originale Brücke zu sehen, ne?
Absolut. Es wäre auch alles andere wäre unpassend gewesen. Absolut. Also für mich war es damals halt auch so, als er rauskam, war ich 14. Ne? Und ich habe dann TNG halt geliebt und davor habe ich auf Video damals immer hier die TOS-Kinofilme gesehen. Die waren aber sehr, da hast du die Zeit gemerkt, die zwischen der alten Serie und den Kinofilmen gelegen hat. Ja, die sahen ja gerade William Shatner sah ja aus wie 80 Welten später. Also er sah ja ganz anders aus in Star Trek, der Film, dachte, ist ein anderer Schauspieler. Und das war ja wirklich so direkt danach. Also die haben den Film ja unmittelbar nach der 7. Staffel gedreht.
Ja, ja.
Die haben so 3 Tage, glaube ich, Pause gehabt, nachdem sie die All Good Things abgedreht haben und haben dann mit dem Film angefangen. Und es gibt so eine schöne Geschichte, dass Ronald D. Moore und Brandon Braga irgendwie zu Beginn der 7. Staffel ins Produktionsbüro gerufen wurden, irgendwie zum Studio, und die gedacht haben, man sagt denen entweder, ihr macht bitte die 8. Staffel oder ihr werdet entlassen. Eins von beiden, sagte, war das Szenario, für was man eigentlich dahin gerufen wurde. Entweder raus oder hier, es gibt eine 8. Staffel. Und hat man denen gesagt, ihr schreibt den nächsten Film. Und nachdem sie 2 Tage sich betrunken haben, waren sie dann halt auserwählt, das Drehbuch zu Generations zu schreiben, was halt der erste Kinofilm von TNG gewesen ist.
Ja, von 4. Auch, auch deren erster Kinofilm, ne? Den die beiden geschrieben haben. Ne?
Hm. Ja. Nur ansonsten
ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wie die ganzen Trailer im Fernsehen kamen und wie aufgeregt man war, so Captain Picard und Captain Kirk zusammenzusehen. Ja. Es gab ja diese Pferdeszene, wo ich dachte, was hat das jetzt mit Star Trek zu tun? Das war ja auch einzig und allein irgendwie Shatner geschuldet, weil er seine Pferde mit ins Spiel bringen wollte, ne? Oder zeigen wollte, dass er reiten kann. Da gibt es ja auch diese berühmte Strumpfhosen Story von Shatner, ne? Also, dass er halt eben Stuart gesagt, er soll Strumpfhosen runterziehen, damit das beim Reiten nicht scheuert, ne?
Das ist super. Ich mag aber diese Szene. Ich mag dieses Rantanzeln. Wenn er merkt, dass er in diesem Nexus ist und dann die merkt, dass auch die Frau, dass das nicht echt ist, dass das eine Illusion ist, weil er auch keine Angst vor diesem Sprung mit dem Pferd hat und so. Und dann so dieses, auf einmal so dieses von der Seite Rantanzeln an Picard und sie ihm sagt, Captain Enterprise, oder? Ja. Mhm. Kurz vor der Pensionierung. Hatte ich nicht vor. Das ist so großartig. Aber weißt du, die erste Idee war ja dieses, klar, die hatten diese Idee, wir machen jetzt den Generationswechsel endgültig im Kino. Und da war wahrscheinlich, oder die erste Idee war halt, die alte Crew irgendwie, aber muss mit der neuen Crew zusammenarbeiten und über die Zeiten hinweg. Und wahrscheinlich hätte man die erstmal gegeneinander antreten lassen und dann müssen sie sich zusammenraufen, gemeinsamer Feind, irgendwer reißt durch die Zeit. Und das ist ja gescheitert daran, einmal, dass man das in einem Film hätte schwer machen können mit 15 Hauptfiguren oder 14 Hauptfiguren. Dann viele wollten ja nicht. Der von den Originaldarstellern, ne, Leonard Nimoy, hat abgesagt, weil er hätte gern die Regie gemacht. Dafür wollte er aber Änderungen.
Nicht nur deswegen,
er wollte aber Änderungen am Film haben, die im Nachhinein als er hatte recht bewertet werden, aber man hatte einfach nicht die Zeit und das Geld und dann hat er gesagt, okay, dann mach das halt nicht und dann war auch die Sache, dass er als Darsteller nicht dabei war. Und DeForest Kelly hatte seine Schauspielkarriere beendet. Der wollte halt einfach nicht mehr. George Takei war nicht bereit, sich vom Captain-Sessel zu den er in Star Trek 6 mühsam errungen hat, wieder einfach nur einer der Mann von Kirk zu sein und so. Ne? So hat sich so ein bisschen zerfasert. Und Michelle Nichols, die hat man nicht gefragt. Ist auch unglaublich, oder?
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Michelle Nichols wurde an sich oft ziemlich stiefmütterlich behandelt. Also schon in der Klassik-Serie, wie auch in den Filmen. Ne? Also was, wenn man auch so guckt, wie viel von ihr eigentlich rausgeschnitten wurde. Beziehungsweise die doofe Übersetzungsszene in Undiscovered Country. Ne?
Ich meine,
mit Wörterbuch, die Szene meine ich jetzt. Ne?
Ja.
Ja, aber letztendlich, sie war zwar bei den Fans beliebt, aber hatte, glaube ich, genauso viel Screentime wie, oder eigentlich noch weniger Screentime als Crusher und Troy, wenn man so will.
Ja, ne? Also. Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine überhaupt, dass in der Originalserie hier sowohl Takei, Chekhov und also König und die beiden, ich glaube, es war um die 30 oder 40 Folgen gerade mal so dabei waren und natürlich relativ gering ist es in den Filmen dann mehr geworden, ein bisschen mehr, aber klar, der Fokus lag halt auf diesem Triumvirat Kirk, Spock, McCoy und das merkst du auch bei dieser Intro-Szene auf der Enterprise B mit Captain Harriman, dass diese Szene eigentlich für Spock und McCoy geschrieben ist, wo Chekhov dann sagt, Mensch, ihr kommt mit ihr seid jetzt Krankenpfleger und der holt sich quasi die Leute und geht auf die Krankenstation, als das Schiff geborgen wird und solche. Da merkt man, das wäre eigentlich so eine Szene für McCoy gewesen und Scotty, der so ein bisschen den Part von Spock hätte. Das merkt man da schon und ich glaube, dass es echt schwierig gewesen wäre, die wirklich beide Crews in einen Film vollständig zusammenzukriegen und den beiden gerecht zu werden.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das hätte vielleicht in der Serie funktioniert. Dafür existierten ja auch damals schon Pläne, dass, ich glaube, zu Zeiten, als Yesterday's Enterprise rauskam, da gab es ja schon Pläne, wie man die alte und die neue Crew zusammenbringt, indem man, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Planeten man da reisen wollte. Das hätte im Fernsehen funktioniert, glaube ich, wenn man dann einen Handlungsstrang über zwei oder drei Episoden gebracht hätte. Scheiterte aber auch teilweise, also es ist ja nicht so, dass die Leute nicht gefragt wurden, ne? Aber es scheiterte halt eben auch an
Geld.
Ja, die Gagenvorstellung der Allstars war halt eben, ne? Nimoy wollte 1 Million Euro haben, ne?
Ja, das ist auch krass, ne? Ja. Ob das echt war, ob das nicht eher ein Gag von ihm gewesen ist?
Ha? Weiß ich nicht.
1 Million?
Kann ich mir vorstellen, dass das ein Gag war, aber es wird ja so nach außen kommuniziert, ne, dass er es haben wollte, und dann haben sie gleich gesagt, nee, denn nicht. Ne?
Das war wahrscheinlich das Budget für die Serie oder so, oder die Folge wahrscheinlich.
Eine
so
Folge von Next Generation hat so bei 2,5 Millionen Dollar etwa gekostet, ja, damals. Ne? So, Pi mal Daumen. Aber ja, ich glaube, der hatte einfach keinen Bock gehabt.
Ja, ich glaube auch.
Anfang. Ja, erst als sie dann mitgekriegt haben, so, oh, jetzt ist, nach der dritten Staffel war ja Next Generation richtig etabliert und hatte eigentlich auch schon mehr Zug, als die Originalserie jemals hatte damals. Mhm. Ne? Und da war er dann allerdings auch als Promotion, die Episode hier, Wiedervereinigung, die zwei Doppelfolge.
Genau,
ne?
Genau,
er hat zwar nur in einer mitgespielt, aber
die hat noch ein bisschen rüber gerettet. Ne? Das ist ja auch so. Dieses auch blöd, diese Begrüßung, da hat er sicher noch mal was abgekriegt dafür. Ja. Nee, ich glaube, das war auch ein großer Vorteil. Also, sie haben ja auch viele TV-Leute gesetzt für diesen Film. Ne? Also, wie gesagt, Ronald D. Moore und Brandon Braga aus der Serie, die es halt geschrieben hatten. Also, man hat keine Kino-Drehbuchautoren geholt. Man hat mit David Carson einen Regisseur gesandt, der sonst Fernsehserien macht. Also, der hat 4 Folgen TNG gemacht, unter anderem auch Yesterday Enterprise und 4 Folgen Deep Space Nine, unter anderem den Piloten, der abgesetzt. Und das hat dann schon gereicht, dass man ihm gesagt hat, hier, dann mach auch den Film. Ne? Und das ist ja schon ganz schön eine Ehre. Es gab ja Regisseure, die viel mehr Folgen hatten als jetzt David Carson. Aber ich glaube, man hat da sehr auf die Sache gesetzt. Der kennt die Leute halt auch. Ne?
Ja, aber was David Carson gemacht hat, war eigentlich auch immer gut. Also
ja,
der war auch sehr beliebt als Regisseur, weil er halt eben auch für die Schauspieler einen schönen Arbeitsstil und ein schönes Arbeitstempo hatte. Also.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Modifikation, die dann man so gemacht hat, dass man hat ja so ein paar Sachen gemacht. Also das Schiff ist ja äußerlich noch dasselbe, aber innerlich ist es ein bisschen, dem heutigen Zeitgeist entsprechend, es ist ein bisschen dunkler. Ne, gerade die Brücke, also es ist schon deutlich dunkler. Ja, man hat so ein bisschen an den Seiten, ne, so weitere Crewstationen angebracht, was wohl auch in der Serie immer mal wieder angedacht gewesen ist, aber nicht durchgeführt wurde. Das hätte diesen Wohnzimmer-Touch, hat ihn schon ein bisschen rausgenommen, muss man schon sagen. Ja. Ne? Auch so dieses Mittelstück zu den drei Sitzen, also zu dem Captain's Chair, da wo ist dann so eine Stufe auf einmal, und ich finde, Worf sieht teilweise aus, als sitzt er.
Ich glaube, der saß auch. Ich glaube, der hatte so einen,
auf einmal,
einen Sessel da gehabt, ja.
So einen kleinen Stuhl und sowas. Da hat er immer so
dabei. Ich meine, ich fand es damals, ich mochte ja auch immer, wenn jetzt beispielsweise Staffelwechsel war, ne, was hat sich jetzt verändert? Was hat sich an den Kostümen verändert von der ersten zur zweiten Staffel? Dann war auf einmal von der zweiten zur dritten Staffel, gab es wieder, die Kostüme sind geändert worden. In der vierten Staffel hat sich die Frisur von Worf geändert, wie auch immer. Ne? Mhm. Ich mochte sowas immer, wenn kleine Veränderungen in den Displays waren und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als ich das geschaut habe, ich glaube, ich war 18 oder 19, da war ich schon beeindruckt. Da dachte ich so, wow, das sieht aber modern aus. Gefällt mir. Absolut. Hat mir gefallen. Weil es war immer noch die TNG-Brücke, aber sie war anders.
Ne? Genau. Aber fürs Kinooptik ein bisschen angepasst.
Genau. Halt, ne? Naja, hat auch damit zu tun, wir haben gesehen im 4:3 die Serie. Und dann haben wir 21:9. So, natürlich hat dieses Format nicht mehr gepasst. Ne? Also musste man die Brücke ein bisschen stauchen, damit das halt eben auch so richtig aufs Bild passt. Ja. Ne? Sonst wären die Köpfe von den anderen nämlich angeschnitten gewesen oben.
Ja, ja. Deshalb saß Worf, glaube ich, auch ein bisschen weiter unten. Das ist so. Was halt weird war, was ich bis heute merkwürdig finde, ist dieser Figur, der Uniform-Mix, den sie gemacht haben. Dass sie einen Teil hat ja noch die alten Uniformen aus der Serie, ein Teil schon die Uniformen, die aus Deep Space Nine bekannt gewesen sind. Ich glaube, nur Brent Spiner und Patrick Stewart hatten maßgeschneiderte Uniformen, anderen hatten noch keine fertigen. Die waren einfach noch nicht fertig. Und da habe ich mich gefragt, bei so einem 35 Millionen Dollar Kinofilm, das muss ja ein riesen Zeitdruck gewesen sein und so, weil sie das
Kann
ja auch parallel vorbereitet haben zur Serie halt. Ne?
Kann ich dir was zu sagen? Es gibt Uniformen, die sahen ganz anders aus. Es gibt Uniformen, die überhaupt nichts mit den Deep Space Nine und mit den TNG-Folgen zu tun haben. Siehst du auch noch an den Actionfiguren, weil
die Actionfiguren
hatten die nämlich an. Ja. Und es gibt auch Szenen, die schon gedreht wurden mit Geordi, wo er diese Uniform anhatte. Dann hat man sich aber kurzerhand angeblich, also das ist alles nur Hörensagen, ne? Angeblich, weil dann für Voyager beschlossen wurde, wir nehmen jetzt auf dem Raumschiff auch die Deep Space Nine Uniform, da hat man sich kurzfristig umentschieden, dass der Film halt eben diese Uniform, um da nochmal mehr Kontinuität reinzubringen, auch nimmt. Und alles, was schon angefertigt wurde, war im Prinzip für die Tonne. Ne? Also sowohl an den Uniformen an sich, als auch die Szenen, die schon gedreht wurden, etc. Ja, und dann hat man es nicht mehr geschafft und hat dann quasi die Kollegen von Deep Space Nine gefragt, ob die mal Klamottentausch machen können. Ne?
Das ist so geil. Jonathan Frakes trägt die Uniform von Avery Brooks.
Ja, ja.
Was man auch sieht, er hat die Ärmel hochgekrampelt, weil Avery Brooks halt sehr lange Arme hat. Ne? Und ja, deshalb sieht man ihn, er hat immer die Arme hochgekrampelt, wie später Miles O'Brien bei DS9.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass immer noch, dass das der Beginn war, dieser Verrücktheit von Avery Brooks, als er die Uniform von Jonathan Frakes ausgebeult zurückbekommen hat.
Weißt das du dann, durchaus sein.
Das war der Beginn seiner Verrücktheit. Nein, aber das ist eigentlich so, wenn ich das, wenn man das so weiß, ist das so unheimlich faszinierend. Dieser Mix an Uniformen und dann auch dieses offensichtlich, dass Riker eine viel zu, eine, also man merkt ja wirklich, dass die zu groß für ihn ist und so.
Ja, halt, ja.
Ne?
Und, aber dieser Mix hat mich an sich total genervt, weil,
ja,
weil ich wusste nicht, was das jetzt, warum. Ne?
Ja.
Also sowas ja kennst du ja auch nicht, wenn du jetzt beim Bund bist oder so. Da läufst du ja auch nicht mit unterschiedlichen Uniformen rum. Da ist ein Stichtag so, ab heute gibt es neue Uniformen. Und dann, also ich war noch richtig olivgrün damals. Mhm. Ich bin noch zu einer Zeit, da musste ich noch dienen, ne? Da, Grundwehrdienst. So, und nach mir gab es dann Flecktarn, was früher nur den Feldjägern irgendwie vorbehalten war.
Mhm.
So, und da gab es einen Stichtag und alle haben diese Flecktarn-Uniformen bekommen. Also da war nicht so ein Geier. Also nicht das, also auf jeden Fall nicht in unserer Einheit, ne?
Ja.
Dass denn da auf einmal verschiedene Uniformen am Start waren.
Ja, es war schon wieder, es war echt damals schon wild. Also wo man sich auch wirklich gefragt hat, das ist eine aufwendige Kinoproduktion oder das Teuerste, was die zu der Zeit gemacht haben und dann kriegen die Uniform nicht auf die Reihe. Klar, mit so einem Hintergrund, mit dem Uniformmix und mit den Spielzeugfiguren sind häufig Spoiler. Mittlerweile, ist sogar mittlerweile, Marvel kann da ein Lied von singen, ne? Mhm. Dass dann irgendwie Bösewichter oder so gespoilert werden, weil das Spielzeug davon schon rausgekommen ist und sowas. Ne? Oder, aber das war halt so das eine. Aber was ich halt schön fand, ist, ich fand schon, dass so das Crew-Gefühl immer noch so da war. Ich hatte, die Figuren wirkten vertraut. Ich fand auch den Rückblick auf Picards Familie, dass sein Bruder und sein Neffe, die wir kennengelernt haben, in Family Matters war das, glaube ich, ne? Die dann gestorben sind, dass die gestorben sind, also das war Home, oder war das Home? Das war Home, glaube ich, ne? Nach dem Borg-Zweiteiler.
Nach den zwei Borg-Episoden.
Mhm, genau. Oder Home? Na, auf jeden Fall, wo er zu Hause in Le Bar war, bevor er das Chateau übernommen hat, ne? Bevor er wo heute wissen wir, dass da Ex-Bees in den Wänden gehangen haben und so, also ja ein riesen Wertverlust, aber egal, aber sein Neffe, der, ne, die haben wir ja kennengelernt und dass sie dann jetzt in so einem Brand gestorben sind, abseits von dem 31. Jahrhundert, so ein Brand, sondern so ein Feuer in so einem Gebäude und dass sie das getötet hat und die Figuren kannten wir und wie emotional er reagiert, ne, logischerweise halt, ne, sein Rest der Familie ist der letzte Picard quasi und so, ne?
Ja, ja.
Und das fand ich total toll, dass sie diesen Rückgriff gemacht haben. Also ich war mit meiner Mutter im Kino, muss ich dazu sagen. Das erste Mal, das zweite Mal war ich schon 14, da konnte ich alleine, dann habe ich mich alleine reingetraut. War nur eine Busstation weiter, weißt du, Kleinstadtkino. Damals haben wir noch was anderes gezeigt als Harz von oben und so. Weißt du, Nordsee von oben, es ist ein Traum hier. Aber ich habe das einfach total toll gefunden, die wiederzusehen. Und auch so diese ganze Worf mit diesem Schiff, mit der Enterprise im 19. Jahrhundert und Worf muss sich da irgendwie seine Mütze verdienen und Troy wird und Beverly wird von Data ins Wasser geworfen und so und ich fand das alles toll. Ich fand auch diesen Anfang
auch
mit dieser Flasche, dass der Film anfängt mit der Feier der Enterprise B
und
Champagnerflasche und wir lernen dann diesen Harryman kennen von Alan Rudd, der Alan Rook gespielt, der auch ja so überhaupt nicht so dass in den Typus eines Star Trek Captains passt, sondern eher wie so ein Bürokrat rauskam, der uns einfach beigebracht hat, dass alles Wichtige dienstags geliefert wird, weißt du? Und dieser Mann, der überhaupt nicht da reinpasst, der einfach eher so ein bisschen wie Shaw ist heute. Also
ja,
auf eine uncoole
ja
Art.
Geben, ne?
Ja, auch so der Bürokrat, der auch sagt, da können wir nichts machen. Macht's gut,
ja,
Leute.
Ja.
Ziehen
hast
wir Leine.
Hast du jeden Tag irgendwie mit zu tun, ja.
Ja, ja, so richtig, Leute. Richtig. Genau.
Und er war aber glaubwürdig dadurch, fand
ich. Ja, total.
Also,
Aber er hat ja auch super schnell das Kommando abgegeben. Und wenn du schon Kirk dabei hast,
bei einer Mission, wollte ich gerade sagen. Also, komm, wenn du da hier schon die Koryphäe an Bord hast, ne, der wäre doch nicht doof.
Du hast nichts Wichtiges dabei.
Ja, ja.
Aber es war halt der Inbegriff von dem einzigen Schiff in der Region. Weißt du, sie sind gerade zum Jungfernflug gestartet, um nur mal eine kurze Runde um den Block zu machen. Dann passiert irgendein kosmisches Band, zerstört irgendwelche Flüchtlingsschiffe im Föderationsgebiet wohlgemerkt. Und sie sind auch da, das einzige Schiff in der Nähe.
Das habe ich nie verstanden bei Star Trek. Also warum? Warum? Ne?
Ja,
weißt du, das würde ich meine, es ist diese Entfernung von Planet zu Planet, die sind natürlich wesentlich größer, als wie sie uns vorstellen und auch wie sie uns in Star Trek gezeigt werden. Ne? Also die Entfernung, manchmal brauchst du wahrscheinlich mit Warp 9,9 drei Monate, um irgendwo hinzukommen. Aber,
ja, aber das
warum ist es immer das Schiff, was gerade im Kinofilm spielt, weißt du?
Ja, das könntest du dran schreiben, Enterprise, wir sind immer das einzige Schiff in der Nähe.
Genau.
Aber also in dem Fall ist es besonders fragwürdig, weil sie ja wirklich sagen, sie machen nur diese kleine Runde um den Block, mit dem, weil sie die Presse an Bord haben und den Jungfernflug mit Balsam der alten Legenden quasi gemacht wird. Und dann passiert diese Katastrophe und es ist nun mal sonst keiner in der Nähe. Das ist schon, ehrlich gesagt, super unglaubwürdig, aber trotz alledem.
Es war trotzdem schön. Optisch war es schön. Ne?
Auch das
Kirk, wie du es schon gesagt hast, ja.
Das Kirk diesen Startbefehl geben sollte, ne?
Ja.
Ja, das war toll.
War toll. Also ich mochte Kirk auch, also ich mochte Kirk schon immer, ne? Also ich bin ja mit TOS aufgewachsen, ne? Oder groß geworden, sagen wir es mal so. Oder das war meine erste Berührung zu Star Trek. Mhm. Und Kirk war mein Held. Ne? Also ich habe das in dem anderen Podcast hier mit Yannick schon mal erzählt, was ich am Anfang von Picard gehalten habe, von dem Charakter Picard, ne? Warum ich es geguckt habe. Und es war schön, ihn nochmal wiederzusehen, weil Teil 6 war ja der letzte Film. Und oh, cool, jetzt sehen wir ihn nochmal. Und Chekov war auch dabei und Scotty auch. Und Scotty hatte ich ja davor schon live getroffen, also James Doohan. Und dann ist das sowieso was anderes, wenn du denn die Leute auf der Leinwand siehst, wenn du sie schon mal live getroffen hast.
Ja, klar.
Walter König auch. Und die hatten nämlich damals auch noch Dias mitgebracht vom Film, ne? Und haben schon ganz viel gezeigt, so wie Kirk da an der Konsole ist und die Isolinian Chips da rein. Ja, ja, hier Richard Arnold hatte damals eine richtige Promotour für den Film gemacht, ne? Und ein paar Dias gezeigt. Natürlich nichts verraten. Also ist nicht zu vergleichen mit heute, wo, keine Ahnung, die Handlung irgendwie im Netz und das Drehbuch gespoilert wird. Das gab es damals alles nicht.
Ne? Hast du da im Hoseneck gesessen und hast Dias gesehen von William Shatner als Captain Kirk, wie diese isolinearen Chips da rein? Auf Dia-Projektor.
Alter. Auf Dia-Projektor, also im Mannheim, Rosengarten, ne? Da war eine Convention. Das
ist großartig.
Ich glaube, 28 Jahre Star Trek war das, glaube ich, genau. Mhm. Und da waren Dwight Schultz, wie heißt der Q hier? Johnny Lancy.
John DeLancey, ja.
Genau. Gates McFadden, Nichelle Nichols, Walter König, James Doohan, Mark Lennard. Nee, Walter König war nicht da, der war in Bonn. Den habe ich in Bonn getroffen. Mhm. Mark Lennard war da.
Sarek, ne?
Und viele, viele andere, also 17 Schauspieler. Ich glaube, Denise Crosby war auch da. Mhm. Es war eine geile Erfahrung so für mich. Ne? Und,
ja, total.
Da war unter anderem auch eben James, Michael Pahn war auch da, der Synchronsprecher von Data. War auch ganz cool. Mhm. Und damals noch K.E. Ludwig, der Scotty synchronisiert hat.
Okay.
Ne? Und Richard Arnold. Und der hatte halt eben, so einen ganzen Ordner an Dias mitgehabt. Mhm. Und dann wurde auf einer riesengroßen Leinwand wurden Dias gezeigt zu den Treffen der Generation. Dann wurden Dias gezeigt zu der aktuellen Deep Space Nine Produktion, ne, was wir da zu erwarten haben. Irgendwie hatte Kira da, glaube ich, ein neues Kostüm bekommen. Mhm. Ne, und das war eigentlich schon interessant. Also wir haben Bilder, feststehende Alter. Bilder gesehen und das war so, wow, ne? Heute sehen wir einen Trailer, da merkt man auch mal, wie verwöhnt man heute
ist. Ja.
Wir haben jeden Schnipsel damals, den wir ergreifen konnten, irgendwo. Ich war damals noch Mitglied im Fanclub, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hieß United Federation of Star Trek Fans. Mhm. So hieß er. Der gab, ich glaube, einmal im Monat oder alle zwei Monate gab es ein Fansign. Und da standen halt eben Berichte drin, ne? Weil in Amerika war ja irgendwie 2 Jahre Unterschied zu den Episoden, ne? Also was hier lief, war irgendwie schon 2 Jahre alt, bis Sat.1 das nachher alles täglich gesendet hatte, sodass sie relativ zeitnah mit All Good Things waren. Ja, und wie gesagt, da stand dann halt eben auch immer was drin, ne? So das Interview zu Treffen der Generation mit dem Schauspieler und so weiter. Und das war alles höchst interessant. Und das waren so die Schnipsel, mit denen du dir dann quasi dein Reim auf den zukünftigen Film gemacht hast, ne? Mhm. Und du hast dann auch schon festgestellt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du denn tatsächlich gesehen hast, ne? Also es war alles so anders. Ich weiß, ich saß da und sah dann die Sektflasche. Aber habe auch erstmal gefühlte 30 Minuten gebraucht, natürlich nicht, ne? 30 Sekunden, um zu realisieren, ach, das ist eine Flasche. Und dann, ne, platsch, und dann wurde das Schiff getauft. Ja, und die ganze Stimmung, wie du es auch schon gesagt hast, es war alles irgendwie echt, und die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kirk, Chekhov und Scotty war auch alles cool. Die Spannung war alles super. Der einzige Punkt, wo ich dann, naja, traurig ist jetzt das falsche Wort, aber ich muss dazu sagen, im Film waren irgendwie nur 12 Leute oder so, als ich den geguckt habe.
Okay.
Das Kino war nicht voll, bei uns jedenfalls. Und dann sagte Scotty doch zu Captain Kirk, ist irgendwas mit ihrem Stuhl?
Ja.
Ja. Und da war so ein lautes Gelächter und das hörte nicht auf, ne? Weil die natürlich was ganz anderes gedacht haben. Ne? Und da dachte ich, ne, und wenn du dann so rückblickend darüber nachdenkst, ist die Synchronisation zwar richtig, aber dass man das hätte zweideutig sehen können, ne? Also vor allem, man hat sich auch dann ein bisschen später in der Zeitung darüber lustig gemacht, naja, ist ja auch schon alt, ne?
Ja, gut, das habe ich noch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Ich fand das immer ganz witzig mit dem, weil er immer aufgestanden ist und so und gesagt hat, ist irgendwas mit ihm. Ich habe das mit, ja gut, Chair und so ist ja im Englischen kein Bezug, aber okay, so habe ich das wirklich noch, also ich hätte da habe ich auch nicht gelacht.
Ja, nee, aber da war lautes Gelächter. Beim zweiten Mal gucken, ich habe ja gesagt schon, ich habe mir den 2-3 Mal angeguckt, da war es nicht, aber beim ersten Mal gucken, empörend.
Weißt du, was ich noch an dem Film schön fand, ist auch umstritten, aber ist ja Dr. Soren, ne? Malcolm McDowell, ne?
Ja.
Die, sehr guter Schauspieler. Und auch hier Uwek Orange und so und ganz, ganz viel anderes gemacht und so. Ein ganz, ganz toller Typ. Und der hat ja Soren gespielt und Soren ist gar nicht so der. Er ist ein verrückter Wissenschaftler, der in diesen Nexus halt möchte oder dieses Band dieses Nexus beeinflussen möchte, damit er wieder zu seiner Familie kann, was aber eigentlich nur eine Illusion davon ist. Also er hat seine Familie verloren und möchte halt, kann in diesem Nexus aber bei ihnen sein oder in dieser eigentlich hätte er auch ein Holodeck mieten können, wenn wir mal ehrlich sind. Aber
theoretisch, ja.
Fürs Gefühl ist vielleicht ein bisschen gefühlsechter der Nexus und so. Was für ein Riesenaufwand. Aber ich fand das irgendwie gut, dass es, heute ist es oft so, irgendwie der Wahnsinnige will sich rächen. Der will die Föderation zerstören, die Sternenflotte. Rache ist da immer das Motiv seit dem Goldstandard.
So nervig. Ja.
Seit dem Goldstandard Zorn des Khan. Er macht das ja, weil er bei seiner Familie sein möchte, ist dann allerdings komplett natürlich rücksichtslos. Und der Rest, was passiert, ist ihm schlicht und ergreifend egal. Ne? Das macht ihn genauso gefährlich und bösartig und so, natürlich in gewisser Hinsicht. Aber er hat eine ganz andere Motivation. Dann ist es jemand, der einfach für sein eigenes Ziel alles andere völlig egal ist. Davor habe ich Respekt grundsätzlich, ne, wenn man seine eigenen Interessen über das Wohl der anderen stellt, weil das ja bei Star Trek häufig anders, deshalb ist er so anti-Star Trek eigentlich, in dieser Art, wie er so drauf ist halt und so. Aber er ist nicht so, dass er sagt, mein Ziel ist jetzt euch zu schaden oder so, sondern es ist mir einfach egal, weil ich will nur mein Ziel erreichen. Und mein Ziel ist nicht primär irgendwie die Föderation auszulöschen oder Kirk oder Spock oder so, sondern ich will einfach nur dieses Band, dafür muss es auf dem Planeten, und dass da sonst noch einer wohnt und das nicht gut ist für Fauna und Flora, das steht auf dem anderen Blatt. Ja? Und das finde ich, macht ihn interessant.
Das war auch ein interessanter Charakter, und wie gesagt, McDowell ist auch ein guter Schauspieler, ein sehr guter Schauspieler. Er war auch bei Heroes. Ne?
Ja, stimmt.
Und hat viele andere Sachen auch gemacht. Ja, bloß du hast natürlich recht. Ne? Dieses Konstrukt Nexus, das hat, naja, als ich jung war, hat es für mich funktioniert, aber umso älter ich wurde, hat es nicht mehr funktioniert.
Hätte es auf dem Holodeck leben können. Tod durch Flüssen.
Genau.
Genau. Also als einfach, weil ihm das ja, ihm ist das ja bewusst, dass es nicht, also ich gehe davon aus, dass es ihm bewusst ist. Ich meine, er macht da ja auch diese Geschichte mit den Borg, ne? Also die Borg ist ja auch so der zweite Goldstandard bei Star Trek mittlerweile.
Ja, ja.
Und dass er sagt, und dann kam meine Welt und ich habe vor mich hingelebt und konnte keiner Fliege was zu leiden tun. Und dann kamen die Borg. Sie brachten mir bei, dass es nur eine Konstante im Universum gibt, nämlich den Tod. Und das Raubtier hat, da sind so viele tolle Sprüche drin mit, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen,
ja.
Finde ich heute noch großartig und das
toll.
Raubtier hat keine Zähne mehr und überhaupt wirklich dieser Spruch mit, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen, ist richtig groß. Das war noch in dem total überfüllten 10 vorne, wo sie uns gezeigt haben, sie haben jetzt 80% mehr Leute, weil sie mehr Geld haben für den Film. Wir haben nicht genug Geld für Uniform, aber wir können diese Bude richtig voll machen zu Happy Hour. Ja. Wäre geil, wenn es so ein Cut gibt, wo Patrick Stewart nicht durchkommt, weil es alles so voll ist mit Leuten und so Happy Hour. Ne? Das wäre super.
Ja.
Diese Sprüche fand ich toll von ihm.
Waren auch toll, ne? Und hörst du auch irgendwie immer mal wieder, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, die Star Trek, genauso wie Rache ist ein Gericht, was kalt serviert wird. Ne? Das sind so die bleiben die Sprüche. Ich fand, wie gesagt, den Charakter auch ziemlich gut und ziemlich glaubwürdig, gerade weil er gesagt hat, ich will meine Familie wieder zurück, mir ist egal, was mit euch passiert, weil letztendlich, was würdest du machen?
Ja. Ne? Tod durch Snusno.
Ja.
Nein, natürlich. Ich glaube, der ist gar nicht so weit, dass er sagt, ihr seid mir völlig egal. Das spielt einfach für ihn wirklich keine Rolle. Er will einfach nur dahin. Und der Rest ist ihm wirklich egal. Also es ist gar nicht so, dass er sich bewusst, glaube ich, gegen irgendwas anderes entscheidet. Und das macht ihn einfach mal zu so einer Art interessanten Bösewicht auf eine völlig verquerte Art halt, die nicht einfach so dieses, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr an dieser Rache-Story mittlerweile gesättigt. Weißt du, das kann natürlich auch sein, dass ich das heute so sehe.
Das ist auch, was mich nervt, aber ja, du kannst es ja nicht ändern. Es sei denn, du schreibst ein geiles Drehbuch, reichst es ein und die sagen, okay. Ne? Aber das muss erst auch erstmal passieren. Aber es gibt keinen zweiten Khan. Es gibt auch keinen zweiten Ricardo Montalban.
Nö.
Das konnte auch nur Ricardo Montalban machen. Alles andere ist,
und das ist
unglaubwürdig. Beziehungsweise wie soll ich sagen? Die neuen Feinde waren farblos, fand ich.
Ja.
Also, die das darstellen sollten.
Egal wie großartig Benedict Cumberbatch als Schauspieler ist, er ist für mich halt nicht Khan. Ne? Also.
Ja, die habe ich jetzt gerade ausgeklammert. Ich bin
ja
bei
1-10. Ist so ein bisschen der Vergleich halt daran halt, weil das ja auch ein großer Schauspieler ist, aber das hat halt auch nicht funktioniert. Und Soren hat da wirklich gut funktioniert. Was ich auch geil fand, ist, dass er mit Lursa und Betor, mit den beiden klingonischen Schwestern, diese Familie Duras, ganz patente Familie, ich sagte ja, können wir noch strugglen mit den Duras haben, dass er die so als Gehilfen quasi hatte und denen da auch was versprochen hat und die wir auch aus der Serie kannten. Und das hat es auch nochmal irgendwie cool gemacht, weil die Duras-Schwestern waren irgendwie schon geile Gegner, muss man schon sagen.
Das ist aber im Prinzip, man hat genau das gemacht, was heute angekreidet wird. Man hat eigentlich, der ganze Film war voller Fanservice. Ne? Man hat die alte Crew zusammengebracht, beziehungsweise Teile der alten Crew. Man hat, Lursa und Betor, die Duras-Schwestern hingebracht. Mhm. Also auch Charaktere, die wir kannten, aus. Ne?
Mhm.
Hätte auch jemand anders sein können. Also im Prinzip hat man da in den 2-Stunden-Film auch schon Fanservice betrieben.
Ja, klar.
Der heute ganz zuhauf bemängelt wird in neuen Produktionen. Ne?
Ja, also das funktioniert halt, das ist ein Film, halt tatsächlich, da gehst du wahrscheinlich nicht so als Laufpublikum rein. Also in Star Trek Generations. Ich glaube, da sind überwiegend wirklich so die Leute, die wirklich auch die Serie und das so Kirk, Spock und das Ganze schon gemocht haben.
Ja, das glaube ich auch.
Also das ist wahrscheinlich bei Star Trek, deshalb haben die früher auch nicht hunderte Milliarden, deshalb ist das auch kein Milliardenbusiness, so ein Star Trek Kinofilm, sondern die haben schon, wenn sie mal 300-400 Millionen hatten, das war schon richtig, richtig viel, was Into Darkness eingespielt hat. Aber ansonsten haben die ja deutlich weniger eingespielt, weil es dann halt wirklich schon sehr auf die, ich meine, sonst
weiß. Aber die haben auch weniger gekostet, ne?
Das kommt noch dazu. Ja. 35 Mille, das ist nicht so viel gewesen zu der Zeit auch.
Das ist
nicht so
viel. Ich glaube, The Motion Picture hatte mehr gekostet, ne? Kann das sein?
Ja.
Ich mich da jetzt.
Ich meine, also wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich, dass tatsächlich erst First Contact, der erste Star Trek Kinofilm ist, der teurer gewesen ist als Motion Picture. Und das ist wirklich, ja doch, stimmt, ist er. Du musst jetzt mal überlegen, die haben also zwischen Teil 1 und Teil 8, also 6 Filme gedreht, die alle günstiger waren als der erste, bevor sie halt First Contact gemacht haben.
Weil die halt eben auch immer nur Leute genommen haben, die aus dem TV-Business gekommen sind. Ne?
Ja.
Also Teil 2 Half Bennett, Teil 3 Half Bennett, Teil 4 Half Bennett, ne, als Produzent. Ja, ja. Gut, Regisseur war Nicholas Meyer, aber der war ja auch ein Newcomer, ne? Das war ja, der war ja noch nicht halt eben so populär damals als Regisseur. War doch ganz jung, 28? Oder wie alt war? Wie alt war so Zorn des Kahn-Zeiten?
Niklas Meyer, nur da gerade mit Niklas Meyer mit. Kennst du dieses Bild von seinem Gesicht, als er gehört hat, dass er das, die Zorn der Kahn-Miniserie als Podcast machen kann?
Nee, das kenne ich nicht.
Nein, ich habe nur mal, als diese Meldung kam, dass er wollte ja mal diese Zorn, also Kahn Union Sing eine Miniserie machen. Und dann hat er auch mal mehrfach erzählt, dass er das
CBS
machen möchte.
Im Auftrag.
Ja, genau, und jetzt ist daraus halt.
Auftrag gegeben, ja.
Ja, und daraus ist ein Podcast. Also, er soll das als Podcast
gibt's
machen.
Gibt's den schon?
Nein.
Ja, das weiß ich auch.
Aber seitdem hört man auch nicht mehr viel von. Aber im Moment, ich frage mich nur in dem Moment, wie sein Gesicht ausgesehen hat, als die ihm gesagt haben, du kannst es machen als Podcast.
Also, weißt du, ich glaube, das kommt von ihm sogar direkt. Nee, also, ich möchte meinen, mal auf Track Movie ein Interview gelesen zu haben. Dass er sogar Initiator dieser Idee ist, war.
Als Podcast?
So, dass das halt eben so mit neu, also nicht als Film, nicht als Serie. Er hatte irgendwie erzählt in dem Interview, dass er quasi CBS ihn beauftragt hatte und er hatte eine dreiteilige Miniserie geschrieben dazu. Dann haben die sich nicht mehr gemeldet und irgendwann war auch ein Kinofilm im Gespräch angeblich. Und dann hat man sich aber entschieden, so einen Podcast zu machen, ne, und dass man alle neuen Medien nutzen sollte, die man so hat und so weiter. Also das hatte er selbst im Interview gesagt und daher hatte ich diese Information auch. Und ich möchte meinen, ich hatte mal irgendwann auch gesagt, so und so ist das und da wollte mir das keiner glauben. Und irgendwie 3 oder 4 Wochen später wurde das sogar nochmal bestätigt auf irgendeiner offiziellen Seite. Aber mich würde jetzt mal auch interessieren, wie weit ist das Projekt? Ne?
Ich habe davon seitdem nichts mehr gehört, aber ich stelle mir halt immer vor, dass ihm gesagt wurde, du kannst das machen und er, ja, als Podcast. Und seitdem hat man keiner mehr gesehen.
Kann auch sein, weiß ich nicht.
Also ist so, sein Gesicht in dem Moment, wo sie dir sagen, du kannst dein Filmprojekt als Podcast machen, das ist ja, naja,
nichtsdestotrotz.
Ja, sie haben natürlich das Übliche gemacht, sie haben Sachen aus den Serien recycelt und das haben sie auch schon bei den letzten TOS-Filmen gemacht, so Kulissengänge. Man sieht das ja auch bei Star Trek 6 und Star Trek 5 super viel,
genau.
Dass die da durch die Gänge laufen, dass sie aufpassen, dass sie nicht bei 10 vorne rein stolpern und so halt. Ne?
Das ist aber auch bei Next Generation schon,
dass
alte Gänge von Teil 1 und 2
Ja, auch der Maschinenraum allein schon, ne?
Aber das hat ja damals auch kostet eigentlich immer noch viel, sowas zu bauen. Ne? Sowas gibt es ja nicht in der Realität. Ne?
Ja, ja, klar, aber das haben sie ja, das heißt ja gerade bei dem Original müssen die das Ding ja eingelagert haben. Ne? Also das hebst du ja auf, oder? Also ich meine, oder?
Ich weiß nicht, ob die aus den ersten Kinofilmen, die Gänge, ob die noch existieren. Also ich weiß nur, die Original-Enterprise-Brücke, die hat man relativ schnell abgerissen. So, und dann nach dem ersten Kinofilm war die Brücke zum Teil wirklich zerstört, sodass man für den zweiten Kinofilm einiges rekonstruieren musste. Und dann haben wir ja 4 dieselbe Brücke gesehen und 5 wurde es von, wie hieß er, Hermann Zimmermann, ne?
Genau,
Hermann.
Zimmermann, ja.
Oder Herbert? Nee, Hermann, ne?
Hermann meine ich. Hermann.
Genau. Der
Winrich Kolbe hat die Regie geführt.
Genau. Ja, Hermann Zimmermann war ja der Produktionsdesigner von Star Trek The Next Generation und hat dann im Prinzip ja alles designt bis hin zum 9.
Ja, ich glaube.
Bis zum 10. Kinofilm. Da war er im Prinzip, da stand ja immer, war ja immer seine Handschrift.
Meine beim 9. war er noch dabei und danach nicht mehr. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Ja, ja, aber auf jeden Fall haben die später ja auch aus Voyager, Rico oder Deep Space Nine dann halt irgendwie Runabouts und irgendwelche
Rollen. Ja,
das hat natürlich die Produktion auch billiger gemacht und so, weißt du, natürlich. Du kannst einen Kinofilm zu einer Fernsehserie gut produzieren, wenn nebenbei noch Teile der Fernsehserie oder andere Spin-Offs davon laufen. Weil du immer, das wird wahrscheinlich ist ein rechnerischer Albtraum, so buchhalterisch, aber das stelle ich mir so echt vor. Mir gesagt, ja, eine Woche wart ihr hier drauf und so. Und das ist ja, das kostet ja alles Geld. Und einer von euch hat mir eine Kuhle in meinen Sessel gesetzt. Ne? Und das sah anders aus, als eben bevor ich ins Wochenende gegangen bin.
Oh, ja. Er hat hier einen Kratzer in die Konsole gemacht.
Ja. Hier ist ein Display kaputt, hier ist ein Licht, hier ist eine LED kaputt gegangen und ist nie ersetzt worden. Ich gucke in deine Richtung, Mister. Ne? Also, apropos, das war sicher hier Tim Russ, der ja auch hier nicht als Tuvok, aber als Brückenoffizier auf der Enterprise B, einen seiner vielen Auftritte vor der Rolle, bevor er Tuvok gespielt hat, bei Star Trek gemacht hat. Da war er, glaube ich, bei Deep Space Nine, Klingone, bei Generations, ein Brückenoffizier auf der Enterprise B und dieser Terrorist in der Hand von Terroristen-Folge.
Genau.
Bei TNG halt, ne? Der gute Tim Russ, auch ein Urgestein, der kann alles spielen. Ne? Was mich tatsächlich, also in dem Film, irgendwann war ja klar, die Enterprise D wird da ihre letzte Mission haben. Ne? Also sagen wir es mal so, erstmal. Ne?
Naja, für das lange war ja Zeit. Das Schlimme, man hat ja, meinst du jetzt im Kinofilm?
Nee. Ja.
Das Schlimme war ja, dass du im Prinzip in den Vorankündigungen schon gesehen hast, wie die Enterprise Untertassensektion abstürzt. Stimmt. Wo ich auch dachte, warum? Warum?
Weil es das Werbeding ist dafür. Weil das ist der Money-Shot dafür.
Nimmt doch aber so viel schon weg. Also
ja.
Ich hätte das geiler gefunden, wenn ich es erst im Kinofilm mitgekriegt hätte. Dass, oh Gott, mein Lieblingsschiff. Ne? Ich meine, es war nie meine Lieblings-Enterprise, aber ich kann mir vorstellen, dass viele so denken. Mein Lieblingsschiff, oh Gott, jetzt ist es kaputt.
Doch.
Aber du wusstest es halt eben schon durch die Trailer und durch die Szenenfotos, ne?
Also bei mir ist es das so, ist es schon die Lieblings-Enterprise auf jeden Fall, aus nostalgischen Gründen natürlich, aber dass sie da weg musste, weil man gesagt hat, wir müssen fürs Kino eine andere machen und das kann ich auch verstehen, dass man gesagt hat, hier, die hat jetzt 7 Jahre, schon in der Serie gab es ja mal Überlegungen, das Modell zu erneuern gegen ein neues Schiff, hat man dann nicht gemacht, aber das hat sich halt angeboten, das im ersten Kinofilm zu machen, ich kann das auch verstehen, was mich nur immer geärgert hat, war diese Art wie, dass man es dann halt quasi in einem sehr kurzen Kampf mit diesem alten klingonischen Bird of Prey, die hat sich nicht genug, die hat nur sehr wenig, sehr kurz gekämpft und das fand ich immer so ein bisschen unwürdig. Die Sache mit der Schildfrequenz, die ist ja gar nicht mal so, weißt du, dass da nur so ein vierstelliger PIN ist, ne? 847,2 oder so ist, glaube ich, diese Schildfrequenz der Enterprise.
Weiß ich nicht mehr, aber
irgendwie so. Ja. Die haben doch Geordi in die Kamera rein, die haben ihn doch entführt, irgendwie dann eben die Kamera in den Visor gesetzt. Ja. Und dann ist er irgendwann auf dem Maschinendeck, auch eine witzige Szene, wo er sagt, dass der einzige Chefingenieur in der Sternflotte, der den Maschinenraum
meidet,
meidet. Und dann guckt er hin und dann gibt es nur diesen vierstelligen PIN, den du dir wahrscheinlich mit einem, also Code, den du dir wahrscheinlich mit einem vernünftigen Computer ausrechnen kannst oder alle Versionen durchspielen kannst bei 4 Stellen, was ja im 24. Jahrhundert wahrscheinlich gehen würde. Und da habe ich immer, ich habe das nicht mir, es hat mich halt immer wahnsinnig gemacht, dass es nur dieser kurze Kampf mit dem Bird of Prey war. Und sie haben ihm ja diesen David-Goliath-Ding gegeben, indem sie halt dann diesen Code, diesen Schild, diese Schildfrequenz halt gesehen haben und dann durchschießen können. Und das, was ich jetzt sage, habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich habe aber leider vergessen, in welchem. Wenn es nämlich so ist, dass die Waffen auf der Schildfrequenz laufen, damit sie da durchgehen, ne? Müssen ja die Schilde des Schiffes, der Klingonen, auch auf dieser Frequenz sein. Sonst würde ja deren Waffen bei denen nicht durch die Schilde gehen.
Aber das heißt die also, die Schilde runter? Nee, Quatsch, nee, das war nur,
die haben die auch
Tarn
oben.
War mit
Schilde. Tarn, genau, das heißt, die Enterprise hätte da auch durch die Schilde treffen müssen. Bei denen.
Theoretisch ja.
Ich sag's nur, ich behaupte immer, dass ich mir das selbst ausgedacht habe, dass dann ja beide, dann wäre ja wieder Waffengleichheit gewesen, weil beide keine Schilde dann in dem Fall hätten. Aber ich hab's nur woanders gehört und so, ich weiß nicht.
Aber du hast trotzdem, obwohl es jetzt gehört hast, spielt ja keine Rolle, aber letztendlich stimmt's.
Ne? Ja. Ja.
Wenn man das dann so glauben möchte, ne? Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die sagen, ach, ich glaube lieber was anderes. Aber
das oder halt vielleicht
sowieso ist es, an sich das Ding, ne?
Vielleicht ist, haben die Schilde in eine andere Frequenz als draußen, das kann ja auch sein. Also
weiß möglich ich ist nicht. Alles. Also, möglich ist alles.
Ich war halt nur so sackig davon. Ich fand die Evakuierung schön. Ich fand auch, dass die Untertassensektion, ich habe es bei Star Trek nie verstanden, warum die Untertassensektion, also die Untertassensektion ist die Leute retten soll. Die rettet das Rettungsschiff.
Ja.
Hat aber die Waffen, während das Ding, das andere, die Antriebe hat. Die Kampfsektion.
Aber die Photon-Torpedos doch auch.
Ja, aber die haben die Phaser-Phalanxen. Weißt du? Ich hätte doch eher, hätte ich nicht als das Rettungsboot das Ding mit dem Warp-Antrieb genommen? Also, ich hätte das untere Teil genommen, glaube ich, für die,
Die Flucht. Da hast du einen Punkt, da hast du einen Punkt. Aber das ist halt eben auch, viele Sachen in Star Trek sind nicht zu Ende gedacht. Und da kannst du durch alle Serien und alle Filme gehen. Es ist einfach so. Da sind Menschen hinter, die haben irgendwie eine coole Idee, denken aber trotzdem nicht zu Ende. Ja, sondern sie begeistern sich teilweise für eine Geschichte, die sie zu Papier bringen und gucken halt eben nicht, was rechts und links noch ist und was anderen Leuten vielleicht auffallen könnte. Und da frage ich mich dann auch immer, sag mal, liest das kein anderer mal gegen? Vielleicht auch mal vorzugsweise jemand, der das überhaupt nicht mag, sondern wirklich nur danach guckt,
die müssen das doch auch mal jemandem erzählen.
Ist das in sich logisch, ist das nachvollziehbar und so weiter, und da gibt es selbst bei den beliebtesten Filmen, ne, ist da halt ganz viel, wo man sagt, okay, ich mache jetzt hier meine Augen zu und lass einfach nur mein Star Trek Herz schlagen, ne, sonst, wie du es immer sagst hier, man sollte nicht so viel darüber nachdenken, weil dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und dann fängst du an, alles in Frage zu stellen.
Also bei vielen so, ich frage mich auch immer, wie so ganz offensichtliche Filmfehler passieren können, weißt du, so wie so Anschlussfehler, weißt du, da, weil ich denke mir immer, das müssen doch 100 Leute tausendmal gesehen haben, als der noch so im Schnitt und in der Nachbearbeitung war und dann wurde der vorgeführt und Testpublikum, und da muss doch mal einer gemerkt haben, dass er die Weste anhat, dann ausgezogen hat und in der nächsten Sequenz wieder angehabt hat, weißt du, das muss doch einer gemerkt haben und so, aber naja.
Oder man macht es mit Absicht.
Oder es ist betriebsblind.
Betriebsblind kann es auch sein, aber es ist ja nicht so, dass nur die Leute das angucken, die damit zu tun hatten, sondern wird ja auch ein Testpublikum vorgeführt, beziehungsweise den Studiobossen, die im Prinzip von der Produktion gar nichts mitkriegen, außer dass sie Geld geben. Ne? Mhm. Und die kriegen dann irgendwann auch zu Gesicht und keine Ahnung. Vielleicht machen sie es auch mit Absicht, damit man darüber quatscht. Weil in dem Moment, wo man darüber quatscht, ist es unbezahlte Werbung. Ne?
Stimmt, das ist auch wieder wahr. Auf jeden Fall, ich werde das Bild nie vergessen. Ich habe nämlich damals beim das Making-of von Generations gesehen und dieses Bild, wo sie diesen Viridian 3 dann auf diesem auf dem Parkplatz aufgebaut haben und die Enterprise da haben ab die Untertassen
das hab ich auch haben gesehen.
Abstürzen lassen. Und wie sie mit dem Auto neben dieser Grünfläche hergefahren sind und dann die Enterprise, also das Ding wirklich auf diesem Pinoppel gehabt haben und dadurch durch so ein Märklin-Set quasi am fliegen lassen. Und wenn du gesehen hast, dass das so auf dem Parkplatz war bei Paramount, dann denkst man auch, das hätte ich jetzt lieber nicht gesehen.
Obwohl, ich fand es total interessant, wie die da die Szene durch einen Spiegel haben sie die geschossen, damit die Kamera nicht kaputt geht. Ich fand das total cool, weil mit Highspeed-Kameras das aufzunehmen, um dann diesen Effekt herzustellen, das war schon.
Ja.
Aber ich habe mich für sowas auch interessiert damals. Wie werden so eine praktischen Effekte gemacht?
Ja, aber das war so das eine Ding, was mich tatsächlich, also nicht, dass sie zerstört wurde, das hat mich natürlich getroffen. Das ist mir auch, so blöd sich das anhört, fast schon näher gegangen als der Tod von Kirk, der ja das andere große Ding in diesem Film ist. Ne?
Ja, was mir da richtig so aufgestoßen ist in dem Moment ist, selbst seriöse Medien, sag ich jetzt mal, haben mehr oder weniger berichtet, das passiert halt eben, wenn eine Frau am Steuer ist, ne, wo ich dann dachte, hey.
Ja, komm.
So, das ist
weil du meinst, weil Troy das kommt, weil Troy die Konsole. Ach, ja. Genau. Ja, das dieselben, komm, dieselbe, entschuldige bitte, aber die Scheiße haben wir uns auch bei Voyager anhören dürfen.
Genau.
Ja, 10 Minuten Captain schon im Delta-Quadranten und so. Ach, komm, also bitte. Ja. Also, ne?
Da hat ja Chakotay auch passiert. Ja, da hat ja so Sat.1 sogar Werbung gemacht, in dem, Hauptsache die macht mir keinen Kratzer im Lack, weißt du? So,
echt?
So wurde das mal angekündigt auf Sat.1, ja. So irgendwie.
Mitte der 90er. Wir wollen nicht alles entschuldigen, aber ich kann mich noch an die Star Trek Hotline erinnern, die es da gab. Da hatte Sat.1 auch Werbung sogar dafür gemacht. Da konntest du anrufen, wenn du Fragen zum Thema Star Trek hattest.
Ja,
da gab es dann so ein Video, wo so ein Typ saß vor so einem alten PC, also heute alt, und der wurde dann angerufen. Da klingelte dann so ein Wehtelefon und der geht ran und sagt: Ja, die Voyager kann landen auf einem Planeten. Ja, ja. okay, Ihnen auch, schönen Tag noch. Und dachte ich mir, nein, ohne Scheiß, da haben die Werbung für gemacht, das war zum Start halt von Voyager, so die Star Trek.
Wurde halt ausgeschlachtet, ja.
Da habe ich mich gefragt, was das auch, was du da so als Job so geil, und vor allen Dingen, was ist das für ein Typ, der da anruft und sagt, ist es wahr, dass sie landen kann und so.
Denke ich. Ne?
Also. Obwohl, ich muss mich da nicht, ich habe früher aus mir einer örtlichen Telefonzelle damals den bei Star Trek immer so eine Gewinnspiel-Hotline angerufen, wo man Fragen...
Da habe ich auch angerufen.
Genau, wo das mit den Münzen einwirft und da musstest du irgendwie Fragen beantworten. Und ich habe nie gewonnen, aber ich fand es irgendwie toll, Fragen zu beantworten, weil ich in meinem Umfeld nicht so viel Star Trek-Fans hatte, mit denen ich mich unterhalten
konnte. Ja, ist bei mir leider auch so gewesen. Mich haben immer ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich schaue Star Trek. Ja. Da war ich der Idiot vom Dienst, ne? Mhm. Wie kann man sowas mögen? Aber da habe ich auch mitgemacht, nie gewonnen, Heidengeld gelassen, also Taschengeld, ne?
Falls total viel. Zuhört,
ne? So, und ich habe aber alle Fragen immer richtig beantwortet und das hat mich total geärgert, dass ich da nicht gewinne, weißt du? Ich konnte mir auch aufgrund dessen, weil du dich sowieso schon so alleine gefühlt hast und selbst wie so ein Alien, weil du bist der Einzige irgendwie, der Star Trek mag. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da draußen irgendwelche sitzen und gewinnen, ne? Wenn ich doch hier eigentlich alleine bin, weißt du?
Ja, einmal das. Und es war auch, wenn man so drüber nachdenkt, ich kann mich noch erinnern, diese Telefonzelle, die war hier bei uns so zwei Querstraßen weiter im Dorf halt. Ne? Damals gab es die noch. Und ich bin dann dahin und hatte dann immer so mein ganzes Kleingeld so dabei, so Pfennig waren das und konnte gar nicht schnell genug nachwerfen, weil das so super teuer war. Und dann war das 1,90. So ein Band. So ein Band. Andere haben bei Erotik-Hotlines oder irgendwo sonst angerufen. Ich habe beim Star Trek, bei der Star Trek Gewinn-Hotline angerufen und habe dann Fragen nach Mischungsverhältnis Materie-Antimaterie. Ich weiß, ich beantworte es wahrscheinlich jedes Mal falsch, aber oder solche Fragen oder und das waren so auch wirkliche Billo-Fragen. Also oder einfache Fragen für, wenn man jemand ist, der einen Star Trek Gewinn-Hotline anruft, dafür sind es einfache Fragen gewesen. Wenn man so ein Typ ist wie ich. Und dann habe ich danach, es war ja so ein Computerstimmband irgendwie, also, und das hat danach immer ausgewertet und danach hieß es immer, sie haben leider nicht gewonnen.
Die Musik von Generations wurde immer noch im Hintergrund gespielt.
Und ich weiß, dass ich dann da auf diesem Sonntag im Regen in dieser Telefonzelle stand und alleine Sonntagnachmittag und einfach nur schön fand, ein paar Fragen zum Star Trek zu beantworten, noch lange vor Podcasts oder so. Dachte und stand da im Regen und dann diese Stimme, die nur sagt, sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Leider haben sie nicht gewonnen. Und das ist einfach so ein Sinnbild. Nein, aber...
Was gab es da eigentlich zu gewinnen? Irgendwas gab es da... Wahrscheinlich gab es in Berlin diese Premiere?
Ich weiß es nicht.
Das war ja damals im Rahmen von Generations wurde dieses Gewinnspiel, war das doch, oder?
Auch halt zu dem Zeit, wo die ganzen hier Deep Space Nine und Voyager und so gestartet sind auf Sat.1 und so. So in dem Umfeld. Das muss halt so Mitte der 90er bis Anfang Mitte der 90er gewesen sein.
Und also ich kann mich da auch noch dran erinnern und so geil. Irgendwann hatte ich kein Geld mehr gehabt, da bin ich zum Kumpel gegangen und habe das Telefon, weil wir hatten noch kein Telefon, war kurz nach der Wende.
Ja.
Ne? Das hatte erst ein bisschen gedauert, weil Kabel auch erst verlegt werden mussten. Ein Kumpel hatte aber schon. Mhm. Und da bin ich dahin. Der weiß das, glaube ich, bis heute nicht, dass ich so eine 190-Nummer angerufen habe. Ne?
Ich weiß, dass ich das auch mal von zu Hause gemacht habe und dafür Ärger bekommen habe, als dann die Telefonrechnung kam. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals total enttäuscht war, als ich ihm sagte, es ist keine Sex-Hotline gewesen. Weil er guckte mir an und sagte, Gregor, ich schwöre, es ist keine Sex-Hotline. Und ich bin mir, damals habe ich es nicht verstanden, ich glaube aber innerlich wäre er stolzer gewesen, wenn ich das gemacht hätte.
Ja, glaube ich auch.
Aus mir wird mal ein guter Mensch im Nexus bei meiner Familie, wo ich auch Weihnachten feiere, was ja sonst in Star Trek immer so verpönt wird. Aber in Wirklichkeit hat uns der Film auch gezeigt, auch der gute Picard möchte eigentlich lieber Weihnachten mit seiner Familie feiern, die aussehen wie, als wären sie im 19. Jahrhundert. Ne? Ja. Wir haben ja auch bei Picard gelernt, der kleine Picard wurde ja auch angezogen, wie als wenn er im 19. Jahrhundert leben würde. Das war das eine. Und
war eine komische Familie, ne?
Eine komische Familie. Und dann noch das andere ist ja das große Trope, was es auch immer gibt. Du wohnst in einer technisierten Welt und am Ende landest du in einer Hütte im Wald. Ne? So der Traum, den Kirk dann hatte. Ne?
Obwohl, das kann ich mir vorstellen. Ne? Also das ist für mich nachvollziehbar. Ja, so wirklich so. Das ist ja so, wir sind ja auch aufs Land gezogen, weil es hier einfach idyllischer ist. Du hast hier deine Ruhe. Keiner nervt dich, du hast den Stadtlärm nicht. Ich meine, manchmal ist es auch einsam, ne? Weil wenn du dann zu Hause bist, also hier sind nur 100 Leute, ne? Also wenn du dann abends zu Hause bist und hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, Und dann überlegst du, ich will aber eigentlich noch was machen. Aber du bist zu bequem, dann nochmal aufzustehen, um irgendwie in die nächstgrößere Stadt zu fahren. Aber dieses bewusst zu entscheiden, okay, von der Stadt raus aufs Land, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja.
Gerade wenn du hochtechnisiert irgendwie die ganze Zeit unterwegs bist, da, das ist für mich nachvollziehbar. Diese 19. Jahrhundertsgeschichte, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Die ist aber auch schon, ich konnte nachvollziehen in Family hieß die Episode, glaube ich, nach dem Best of Both Worlds. Ich konnte nachvollziehen, dass es auch im 23. Jahrhundert Leute gibt oder im 24. Jahrhundert Leute gibt, die die Technologie ablehnen. Ne, sowas hast du heute auch. Ne?
Ja, ja, klar. Also,
das hast du heute auch. Die dann lieber alternativ leben. Und der Technik quasi sich der Technik entledigen. Ne?
Ja, also ja,
alles mit der Hand machen quasi. Ne? So back to the rules.
Genau.
So. Aber, ja. Weiß ich nicht.
Der Kleidungsstil.
Ja,
ich immer
aber was weiß man nicht. Also, ich habe es nicht verstanden. Also,
nee, dass die Weihnachtsfeier
so viele
sogar eine schöne Sache ist, ja so ein Ideal. Er hat ja auch diesen Nexus, diesen Traum, was er sich wünscht. Das heißt ja nicht, dass das so, dass er da so lebt. Also, es sind ja nicht seine echten Kinder und so.
Denke ich mal, war auch hier halt eben Weihnachten als Fest der Familie und Familie hat er halt
Sinnbild,
eben nicht. Ja. Und dann hat er sie verloren. Aber das war mit. Das war mir auch schon damals zu viel des Guten. Ne? Ich meine, klar, es sollte wahrscheinlich überkitscht werden und überstrapaziert werden, weil es halt eben nicht real ist. Aber ich glaube, wenn man es wirklich surreal hätte machen wollen, dann hätte man noch eine Schippe draufsetzen müssen. Weißt du, wie ich meine? Das war wirklich so temporär für mich so. Das könnte jetzt auch wirklich echt sein und dann hätte ich Angst gekriegt, weißt du?
Er hätte eine Papierkrone tragen können, weil er doch der Prinz seiner Familie ist, weißt du?
Ja, das wusste man damals aber noch nicht.
Nee, aber das ist so. Guck mal, wenn sie dich anziehen würden als Kind, wie jetzt würdest du aus dem Film Das Omen sein, der auch nur so sauer war, weil sie ihn da auch schon angezogen haben wie einer im 19. Jahrhundert, da wärst du auch sauer, ne? Ja. Geh mit den Rüschen weg. Nein, aber nein. Es ist so. Ja. Oh, ein bisschen Plunder ist doch nicht schlecht. Nee, aber das fand ich auch alles okay. Aber da begann es. Da begann diese Sache.
Aber cool fand ich aber in dem Zusammenhang dann auf einmal das Karussell mitten. Das war für mich dann so, okay, das passt jetzt wieder. Ne?
Ja,
das Karussell, auf dem Geinen dann saß. Ne?
Und das der Geinen hat gut reingepasst. Ja, weil sie auch. Damals
bei so, Papa, die Puppe ist so schön, danke dir. Oh, das ging mir so auf den Keks, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht.
War doch, glaube ich, eines der Kinder von Rick Berman, glaube ich, das da mitgespielt hat. Naja, auf jeden Fall, Whoopi Goldberg hat da gut gepasst, weil sie halt so dieses Bindeglied zwischen den Zeiten dann halt gewesen ist, zwischen dem, was damals bei dem vermeintlichen Tod von Kirk, der halt laut Lore offensichtlich dann so, Lore der Serie, gestorben ist bei dem Versuch, also bei der Rettung des der Enterprise B und der Flüchtlinge, ne? Ja. Also auch ein heldenhafter Tod. Später ist er quasi unter der Brücke gelandet. Hä? Vielleicht war der erste doch besser. Nee, beim zweiten hat er Millionen gerettet. Das ist doch, der zweite ist dann doch besser. Dieser Tod von Kirk war ja auch das andere große Ding. Es gab ja so drei Dinge in dem Film. Das eine war Data.
Das ist aber auf Shatner gewachsen.
Ja, das eine, Data muss jetzt mit seinem Emotionschip klarkommen. Den hat man jetzt nochmal richtig reaktiviert, nachdem er ihn von Lore aus der Serie geholt hat. Und er muss jetzt ein bisschen für Witze herhalten und sich seinen Gefühlen irgendwie so ein bisschen mit klarkommen, was natürlich viele Sachen für so Karlauer gewesen ist. Dann die Zerstörung der Enterprise D. Und der große Ding ist halt dieser, ne, Kirk und Picard kämpfen gemeinsam gegen Sorin hier auf dem, nicht Wasket Rock, aber auf dem Fels. Und ich muss sagen, ich weiß damals noch, dass ich damals das schon so als Finale so ein bisschen schwach fand, diesen Kampf da oben. Und das ursprüngliche Ding, was sie gedreht haben, war ja, dass er erschossen wird von Sorin.
Genau, genau.
Und dann hat das Testpublikum gesagt, das ist ja total doof. Und dann haben sie gesagt, nee, na gut, dann muss er, um jetzt einen Wortwitz zu machen, er war so oft auf Brücken, muss er mal unter einer Brücke landen und so halt, ne? Also sich opfern quasi halt.
Aber das ist wirklich auf Shatners Mist gewachsen, weil ich meine, die beste Todesszene in Star Trek, die hatte nun mal Leonard Nimoy.
Ja, und unbestritten.
Das ist auch so geil gespielt gewesen und gut gemacht an sich, ne? So, Und Shatner hat ja auch immer so ein bisschen so einen kleinen Konkurrenzkampf mit Leonard Nimoy. Obwohl sie befreundet waren, hat er ja immer einen kleinen Konkurrenzkampf gehabt. Und hat jetzt gedacht hier, wenn die Ikone schlechthin jetzt stirbt, ne, also das wird das Ding, was in die Annalen der Filmhistorie eingehen wird, ne.
Mhm.
Und ja, aber ich finde, es ist richtig doll gescheitert. Also dieser Tod von Kirk, sagen unter anderem aber auch die beiden Drehbuchautoren, der ist eigentlich sinnlos gewesen und so unnütz. Und man hätte ihn einfach da behalten sollen. Ne? So, er hätte ja dann im 24. Jahrhundert in Rente gehen können, beziehungsweise hätte das auch Gelegenheit gegeben, vielleicht ihn mal bei der einen oder anderen Serie oder beim nächsten Filmprojekt, was weiß ich.
Das sagt Shatner auch. Das sagt Shatner.
Unmittelbar nach hat er das ja bereut, ne? Und seine ganzen Bücher entstanden, die übrigens gar nicht so schlecht sind. Ne?
Ich habe das eine tatsächlich als Kindle-Buch, dieses, wo die Borg ihn wiederbelebt.
Ja, ja.
Ja, genau. Und am Ende ist es nur die unglaubliche Libido von Kirk, kann das Kollektiv in die Knie zwingen und so. Ja? Ja, pass auf, nicht, dass uns das jetzt auch noch passiert, Alter. Ne? Das wär jetzt ein geiler Twist. Wir erkennen das Finale ja noch nicht, aber das wäre ein geiler Twist. Wir haben nicht nur etwas eines aus dem Schiff-Ding geholt, wir haben auch noch eine Liebe.
Oh wei.
Das finde ich übrigens total, auch wenn das jetzt ein kleiner Spoiler für Picard ist, dass die sich da irgendwie die Körper von ehemaligen Offizieren da irgendwo hinhängen. Das finde ich nicht gut.
Das ist Sektion 31, gut. Ne? Ich auch ja, nicht, aber es ist halt eben Sektion 31.
Ja, aber das sagen die immer.
Die machen ja noch.
Ich sag dir, ja, das ist nur
weil
die
sie eine Entschuldigung brauchen.
Ja. Vielleicht ist Sektion 31 gar nicht so eine kleine Randsache, sondern die sind der Haupt-Mainframe und der Rest ist nur so ein bisschen das Add-on für so die Presse.
Genau, und die lassen wir alle im Glauben, dass wir alle erwachsen geworden sind und reifer und alle gute Leute und bla bla bla. Aber eigentlich. Ne?
Ja.
Aber eigentlich.
Ja, es ist so wie mit dieser Diskussion mit dem Schiff, mit der Helligkeit der Brücke, weil ja eigentlich die TNG-Brücke da so ein bisschen der Nexus ist oder quasi so das, was raus hervorsticht. Vielleicht sind die einfach der Freak in der Gruppe. Und sonst galt das immer. Nein, nee, aber wie gesagt, ich habe es damals im Kino schon, hat es mich nicht so emotional berührt, dass Kirk gestorben ist wie die Zerstörung der D. Das ging mir tatsächlich ein bisschen näher, aber dafür blieb es also, das war die Inszenierung halt mit diesem, sie kämpfen da oben zwei, drei Schläge auf dem Felsen und so und dann muss er dann auf diese Brücke springen, um diese Fernbedienung zu aktivieren, damit das Tarnvorrichtung an der Rakete dann aufgeht und dabei dann rüttelt das schon und eigentlich stürzt er ja mit dem Ding nur ab, da hätte ich gedacht,
das ist eigentlich nur ein Unfall.
Der ist ja aus 1000 Sachen viel besser rausgekommen halt, ne? Weißt du?
Und wenn man ihn einfach am Leben gelassen hätte und stell dir vor, so dann hätten Kirk und Picard am Ende da gesagt, Mensch, war mir eine Ehre und was machst du jetzt? Ja, ich gehe segeln, weißt du, oder keine Ahnung. Ne? Aber sei es drum, ich meine, ändern kann man es jetzt eh nicht mehr.
Ich wollte das damals.
Aber mich hat es halt eben auch nicht gehabt. Ne? Also dieser Tod, mal abgesehen davon, dass man das halt eben auch schon wusste, weil irgendwie 5 Monate oder 6 Monate später kam der Film ja erst in die deutschen Kinos, ne? Kann das sein?
So, ja, da ist eine Enke, da ist wirklich einiges an Zeit vergangen.
Und im Vorfeld wie hießen die, Cinema, die
Zeitung? Genau.
Die hatte ja die ganze Handlung schon mit Fotos und so weiter alles niedergeschrieben. Also du kanntest als deutscher Fan auf jeden Fall schon die ganze Kinohandlung, ohne den Film gesehen zu haben. Das war normal. Und du wusstest halt, am Ende stirbt Kirk, aber die Szene, die hat mich auch nicht gehabt. Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, als die Enterprise abgestürzt ist, das war jetzt auch nicht, also ich war jetzt darüber nicht traurig, ne? Also, weil ich es A schon wusste aus den Trailern und B, wie gesagt, mein Lieblingsschiff ist nicht die D, sondern mein Lieblingsschiff ist die Kino Enterprise von Kirk. Ne? Ursprünglich war es die Enterprise Originalserie, aber irgendwann dann ganz schnell die Enterprise aus den Kinofilmen, weil die schnittiger ist als die Originalserie. Ja,
aber so richtig emotional haben sie das da auch nicht hingekriegt. Oder hat dich die Zerstörung der Enterprise in Star Trek 3, hat dich das emotional gekriegt?
Nee.
Hier läuft eine Uhr rückwärts. Lassen Sie mal hören. Hier läuft eine Uhr rückwärts. Ein Countdown rückwärts. 9, 8, 7.
Lass da, mal ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Filme damals, also nicht in Reihenfolge geguckt. Also der allererste Film, den ich tatsächlich gesehen habe, und das war, wenn ich dir sage, wie ich den gesehen habe, dann wirst du dir am Kopf fassen, das war Teil 5. Und zwar in einer Videothek. Der Vater von einem Mitschüler, mit dem ich nicht mal befreundet war, den kannte ich nur, der hatte eine Videothek gehabt. Wir hatten noch keinen Videorekorder gehabt und meine Eltern wollten damals auch keinen kaufen, obwohl ich gebettelt habe, ne, aber die haben da keine Notwendigkeit gesehen, sowas zu kaufen. Mhm. Und ich bin dann in die Videothek und dann habe ich gesehen, oh, der Sohn hilft da aus, ne? Den kenne ich doch von der Schule. Ne? Mhm. Ja, und dann war ich halt eben öfter da und habe mich mit dem angefreundet. Und dann habe ich dort immer so mal, was weiß ich, für 20 Minuten den Film geguckt. Bin ich nach Hause und nächsten Tag oder zwei Tage später habe ich dann die nächsten 20 Minuten geguckt. Ne? Und das war so im Prinzip meine erste Berührung mit dem Star Trek Kinofilm. Und erst dann habe ich Teil 2 gesehen. Und erst Teil 3 und dann habe ich Teil 1 gesehen und dann Teil 2. Die wurden nämlich dann irgendwie von Sat.1 irgendwann mal ausgestrahlt. Ja, und zum Schluss dann Teil 4. Mhm. Ja, und dann Teil 6 das erste Mal im Kino, richtig. Und der wurde sogar bei uns in der Stadt ausgestrahlt im Kino. Mhm. Was sonst auch Star Trek-Filme. Also, woher kommst du, wenn ich fragen darf?
Wie meinst du das? Emotional?
Welche oder? Ecke? Nee, Ecke?
Niedersachsen.
Ach so, ja, und Mecklenburg-Vorpommern. Und bei uns, egal zu welchem Kinofilm, ne? Also Star Trek, ne? Die Kinos, die war leer. Also,
jetzt war hier auch nicht viel anders.
Nee, weil, pass auf, ich glaube, es war First Contact, da war ich mit meinem Kumpel alleine im Kino.
Okay, nee, ganz so schlimm war es nicht.
Also, wir hatten Befürchtung gehabt, dass der Kinoverführer sagt, nee, wir brechen hier ab. Ne? Also, aber trotzdem hat er es laufen lassen. Ne? Voll war das Kino bei Nemesis.
Oder?
Ja,
warum?
Da war's,
warum?
Weiß ich nicht. Aber der ist auch bei ganz vielen Leuten, die überhaupt nichts mit Star Trek zu tun hatten, richtig gut angekommen. Also ich habe mich anschließend mit Leuten unterhalten, so die überhaupt nichts, die mich eigentlich immer ausgelacht haben, weil ich sowas mag und bla bla bla. Die haben gesagt, ja, also ich mag ja Star Trek nicht so, aber der Film war gut. Der hat mich, also da war richtig was los, da war ja richtig Action. Ne?
Und ja, das sollte ja auch sein halt, ne?
Ja. Ja, aber da ging es ja dann, glaube ich, auch los, dass Paramount dann anfing, jetzt wollen wir mal Geld verdienen. Ne?
Ja gut, das waren die vorher auch schon, deshalb auch den 2 Jahre
ja,
bei den TNG-Filmen. Ne? Ja, ja, die hatten schon eine Erwartung dran. Ne? Ja, aber bei Nemesis waren sie schon wirklich durch. Also da war das Star Trek-Ding auch schon so ein bisschen gelaufen. Ne? Enterprise lief, Archer Price lief zu der Zeit. Und es war auch schon so Anfang der 2000er Jahre. Das war dann so eine Ermüdung auch bei mir, was Sci-Fi anging. Ich habe da, und ich glaube bei einigen anderen auch. Und es war so ein bisschen durch. Dieses war so die Endphase der Berman-Ära. So. Und ich glaube auch, als wer auch immer dann zum Thema Entscheidungen in die Studios treffen, wer auch immer dann gesagt hat, ey, wir starten den Film im Dezember 2002, da kommt außer uns nur noch dieser zweite Harry Potter, dieser zweite Herr der Ringe Film und der James Bond, der 20. James Bond, der 40 Jahre Bond feiert. Also mit anderen Worten, da ist kaum was. Also wer auch immer gesagt hat, ja geil, dann kommen wir noch dazwischen. Also obwohl ich ehrlich gesagt, ich weiß noch, ich war zu der Zeit in Hamburg. Und ich kann mich erinnern, dass es dieses riesige Poster in Hamburg an der Hauswand gab, hier von von Tom Hardy, der dann so mit dem Rücken zur Kamera stand, mit diesem grünen Ding. Und das war trotz alledem dann der einzige TNG-Film, den ich nicht mehr im Kino gesehen habe. Den habe ich mir dann davor alle drei, also die drei halt im Kino gesehen, aber nur als Generations zweimal. Aufstand und First Contact einmal und den Film habe ich halt wirklich, da war einfach meine Star Trek Leidenschaft ziemlich abgekühlt und ich habe mir den dann irgendwann später einfach auf DVD gekauft, als der rauskam 2003 und habe dann auf DVD den geguckt und auch mit jemandem, der mit Star Trek nicht viel anfangen kann und der sagte auch, oh, der Film ist cool und so, schön Action und so, aber ich habe ihn auch, also Nemesis ist glaube ich, ja, also meine beiden Lieblinge sind halt wirklich Treffen der Generation aus diesem nostalgischen Grund und der Film hat viel Komisches, aber irgendwie hat er auch eine Sympathie und ist so ein bisschen, ich mag den einfach. Ich weiß, das kannst du gar nicht so richtig fassen, aber er hat noch viel von der Serie übrig, ist in dem Film.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir voll zu. Das ist ja auch, ich finde den Film jetzt auch nicht schlecht, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ich habe einen Kinofilm erwartet und keine Episode im Kinoformat. Ne? Also für mich war es irgendwie, und das ist ja vielleicht, das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Das, man hat ja alles eingefangen quasi, was wir quasi aus den TV-Episoden halt eben kannten. Mhm. Aber ich habe einen Kinofilm erwartet. Ne? Ich habe gerade als man dann so hörte, wir stecken so und so viel Geld rein und bla bla bla. Und ich glaube, der hat ja, glaube ich, 10 Millionen Dollar oder, nee, wie viel hat Undiscovered Country gekostet? Weißt du das jetzt aus?
Ich glaube, 28 Millionen hat er gekostet.
Ja, also hat man fast 10 Millionen mehr reingesteckt, glaube ich, ne? Oder in
7 zumindest.
8, 7, ja. Und ja, ich habe da, wer weiß, was erwartet, ne? Zumal ja Next Generation, so vom Aufwand her, ja eigentlich schon eine sehr hochwertige Produktion für eine Fernsehserie war.
Mhm. Ne? Auch eine sehr die Effekte weiter waren, ja klar.
Genau. Ja, ja, auch das, so, das, die Sets und alles, ne? Guck dir mal andere Serien aus der Zeit an. Da kann kaum einer mithalten. Ne? Was jetzt? Habe ich auch geguckt. Aber das war halt eben abgeguckt, ne? Und wenn man dann diesen arroganten Spruch hier von Steven Spielberg hört,
Dreck unter Wasser,
Secret ist, nee, der hatte wirklich wortwörtlich gesagt, ja, Sequest ist wie Star Trek, nur eben in geil. So,
wo ich das hat er wirklich gesagt.
Das hat er gesagt, ja, das kannst du googeln. Echt? Das kannst du googeln. Da dachte ich,
Alter.
Ich habe
nur Star Trek unter Wasser immer gehört, gerade von der ersten Staffel, aber das ist ja okay, gut. Das ist natürlich, ne? Naja.
Ja, ja. Na. Und die hatte aber auch Potenzial, aber dann hat man auch ganz schnell, ne?
So. Okay.
Da, die einzigen Sets, die auch wirklich gut gebaut waren, da war wirklich so das Schiff innen. Aber so alles andere konntest du vergessen. Ne? Aber lass uns wieder zurück zu Generations kommen.
Ja, ich wollte einfach nur noch mal, also diese drei großen Dinger waren halt Emotionschip-Zerstörung der Enterprise D und halt Kirks Tod. Und zumindest auch das, wie gesagt, bei Kirks Tod bin ich da komplett mit dir einer Meinung. Das hat mich irgendwie sehr kalt gelassen. Was mich dann halt wieder gebracht hat, war diese Botschaft, die der Film halt auch hat mit Thema Kirk. Es gibt ja diese Sache mit, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Und dann kommt Picard mit, ja, ich würde die Zeit lieber als einen Begleiter sehen. Ne? Jemand, ne, der uns halt in unserem Leben begleitet und so. Und das ist das, was er dazu sagt. Und auch mit dem Ende, wo die dann noch aus dem Ready Room von Picard das Buch dann rausholen mit den Familienchroniken. Ja. Den Fisch hat er, glaube ich, nicht mehr evakuiert.
Das Aquarium.
Ja, das war doch, hat er das nicht sogar der gute Jellicoe einkassiert, das Aquarium? Obwohl später hat der Neandertaler Riker das Ding doch auch aufgefressen. Also das muss nochmal zurückgekehrt sein. Ja. Nee, aber dann, wo sie dann auf der Brücke stehen und sagen, ach, das Alphabet hat noch viele Buchstaben und da dachte man, die sehen wir nie wieder auf dieser Brücke. Ja. Tja,
Das haben wir heute alles erlebt, ne?
Ja, aber auch schön, dass es dann nicht ganz so Schiff-und-Schiff-Action nur war. Wie gesagt, die Zerstörung der D, die hätte sich ein bisschen kampfvoller sein können, finde ich. Es wäre mehr würdiger gewesen halt, ne? Aber das ist schon okay. Ja. Und ich habe schon eine Sympathie, für diesen Film über, das sind so die, es ist auch viel von den Besten so von Star Trek auch mit drin, auch wenn natürlich Nexus und da ist einfach wirklich einiges an Quatsch, aber ich fand auch diesen Raum super, wo Picard und Data drin stehen mit dieser 3D-Grafik des
Weltraums. Oh ja, den fand Weltraums. Ich auch richtig geil, ja.
Fand ich schade, dass sie das später nie wieder gemacht haben, in keiner Serie, nirgendwo wurde dieser Raum mehr gezeigt halt, ne?
Ja, das fand ich auch schade und ich hab mich auch gefragt bei Nemesis, da wurde ja auch die Stellar-Kartografie gezeigt, allerdings sah sie anders aus. Und warum? Das war so ein geiles Set und optisch mit den Effekten auch für die damalige Zeit Bombe.
Ja. Ja,
aber
total, mit dieser riesen Videoleinwand. Ja. Ich glaube, das war später diese Rampe, auf der
es war keine Videoleinwand. Ach so, ja.
Doch, also ja, es war doch
Videoleinwand.
Genau, es sollte so eine Videoleinwand sein.
Ja, wahrscheinlich. Es war ein Druck. Nee, es war wirklich ein Druck. Also, und zwar Man hatte sowas schon zu Next Generation Zeiten vor, allerdings war das Druckverfahren damals noch so teuer und dann sind ja die Riesenplotter wie Pilze aus dem Boden geschossen, ne? Also dass du dann auf einmal auch hier 8 Quadratmeter drucken konntest, zum günstigen Preis, ne? Sonst hast du ja dich tot und dämlich bezahlt. Und das waren hinten Drucks, ne? Und alles, was ich bewegt habe, wurde dann blau halt in der Bluescreen gemacht. Ne?
Mhm. Ich finde es geil.
Aber das andere ist, ja, ich finde es auch optisch total geil. Und das sind alles Prints. Also, wenn man denn Hermann Zimmermann Glauben schenken darf, aber ich denke schon.
Ja.
Und ich fand auch in der Szene hat Spiner sehr, sehr gut gespielt, ne? Dieses.
Ja, aber es ist die typische harte Nummer, die. Also, das sind so Sachen, die ich heute nicht mehr so mag. Das war super gespielt, aber ich wollte vorhin nur sagen, auf dieser Rampe, ne, auf der die da sitzen, ich glaube, da hat später Patrick Stewart als Xavier Xavier immer gesessen, wenn er in dieser Maschine gesessen ja. Auf genau diesem Ding hat er diesen Helm immer aufgeregt. Nee, aber das ist etwas, was ich das aus diesen Serien zu der Zeit nicht mehr so mag. Da wird so total darüber weggegangen, über die, hey, ich fühle mich nicht in der Lage, meinen Job zu machen. Mir geht's nicht gut. Sie sind Offizier, Sie haben das zu tun. Okay. Weißt du, und auch später, ganz schlimm ist es ja mit Troy in Nemesis, wo sie sagt, hey, wie viele von diesen Angriffen halten sie noch aus? Vergewaltigung. Ja. Und sie sagt, ich brauche sie hier, sie können jetzt nicht. Das ist total scheiße. Das ist richtig scheiße. Auch das was Data gegenüber. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Klar, und du hast da auch vollen Punkt. Und ich stimme dir da auch zu. Und jetzt kommt mein Aber, irgendwie Star Trek hat sich nie wirklich entschieden, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt eine militärische Organisation?
Ja, ja.
In meinen Augen ja. Also,
ja, sind so.
Weil ich habe auch. Und im Militär ist es aber durchaus üblich. Ne? Da haben persönliche Befindlichkeiten musst du zurückstecken. Ne? Die werden nach hinten gestellt und die haben auch im Dienst nichts zu suchen. Ne? Also du bist ja auch, wenn du jetzt beispielsweise zur Bundeswehr gehst, bist du ja automatisch in deinen Grundrechten beschnitten. Ne? Das unterschreibst du sogar. Und das ist auch, wie gesagt, in Amerika noch ein Zacken schärfer in der Militärhierarchie.
Ja.
Und Star Trek hat aber sich öfter mal so verkauft, ja, jetzt sind wir eigentlich nur Forscher, ne? Und jetzt sind wir aber Militär und jetzt sind wir die erwachsenen und besser gewordenen Menschen. Und das war immer so eine Suppe, wo man nie richtig durchgesehen hat. Ja, was denn nun? Ne? Also mal war es ein U-Boot-Krieg, mal war es hier eine, keine Ahnung, eine Expedition in, was weiß ich, für eine Gefilde, weißt du? Und das ist halt eben so. Das ist halt eben, dass da keine Linie gefahren wird, ne? Weil für sich genommen ist es halt eben durchaus militärisch nachvollziehbar.
Ja,
aber für Star Trek genommen nicht.
Es passt halt zu diesem familiären Touch, den die auch untereinander so ein bisschen haben und nach den Jahren. Und es ist einfach auch für mich, aus meiner Sicht, ist es ein ganz klares Risiko, was du dann gehst. Du kannst ja nicht, sie sind potenziell der zweite Offizier. Also wenn ich auf dem Planeten ausgesetzt werde und hier Nummer 1 irgendwie sich den Kopf anschlägt, haben sie ja das Kommando. Viel Erfolg. Ne, also
ja.
sie werden das schon, ich weiß ja, dass er ein Android ist und dass er den Emotionschip, da kann er ihn ja nicht abschalten. Also eigentlich wäre ja alles gegeben, damit man sagt, in dem Moment sollten wir vielleicht wirklich sie jetzt nicht unbedingt in die Nähe der Waffen lassen. Ne, und so, aber ich kann es ja verstehen, aber das sind so Sachen, wo ich heute sage, Alter, wenn ich sage, hier, ich fühle mich nicht in der Lage, meinen Job zu machen und mein Chef dann sagt, das schaffst du trotzdem, Junge, hier, komm, hier. Na, du fährst.
Kannst mich mal,
okay.
Weiß ich nicht. Nein, das ist ja, ich verstehe dich, wie gesagt, ich verstehe dich voll und ganz und ich finde es auch nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, wieso, weshalb, warum. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema, manchmal werden Gedanken einfach nicht zu Ende gedacht.
Ne? Mhm.
Und dann halt eben doch noch so, es ist ja nicht so, dass einer sich hinsetzt und was schreibt und der schreibt dann im Prinzip alle Folgen, alle Serien, alle Filme, sondern es sind ja unendlich viele Leute, die an Star Trek arbeiten und irgendwann früher oder später, wenn sich gerade einzelne Personen auch profilieren wollen, dann veränderst du die Dinge. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten und manchmal reißt du dann halt eben auch Sachen einfach raus, die schon lange Zeit fester Bestandteil von Star Trek waren. Und ob das immer so gut ist?
Ja, gut. Was die Intention bei solchen Szenen ist ja eine andere. Nämlich, dass du sagst, doch, hier, du schaffst es, ich glaube an dich. Ne? Das soll das ja bewirken, ne? Dass man sagt,
ja,
hier,
schon.
Du kannst das, du kannst über dich hinaus, du musst einfach nur, sei doch nicht so traurig, Junge. Ne? Und so, das ist so die Botschaft, die da eigentlich vermittelt wird. Und das ist so ein bisschen, Naja, na gut, ich weiß ja, wie es gemeint ist, aber heute wirkt es, also wie gesagt, das mit Troy noch viel, ist viel, viel schlimmer noch. Also das finde ich wirklich.
Ja, bloß bei Troy fand ich, hier, Spiner hat gut gespielt.
Ja, ja.
Und in Nemesis, als eine ähnliche Situation war, Troy hat da, also Curtis hat da richtig schlecht gespielt, so für mich, ne? Also okay. Ich fand, das war nicht gut gespielt und ich habe es zu keiner Zeit irgendwie abgenommen. In der Situation, dass Data da mit den ganzen Emotionen überfordert ist und ja, wirklich alles zusammenkneifen muss, um sich da zu sammeln und zu konzentrieren und richtig wütend wird, das habe ich sofort geglaubt. Obwohl er eigentlich ein Android ist, ne? Und wir den nie so gesehen haben. Ne? Das ging mir in Nemesis leider nicht so. Also das habe ich nicht geglaubt.
Das
war auch geil.
Formen, ja. Wo seid ihr? Ne? Ja, ja. Das
Mr. Oder
T-Caller war auch super. Auch ja, diesen Witz von Mission Farpoint, von diesem Mission, genau. Auch dieser Retrospektive auf den Pilotfilm, wo er diesen, ja, wissen Sie, ja. Sie haben doch den und den Witz erzählt. Alter, das war vor 7 Jahren auf Farpoint Station.
Ja.
Und so.
Oder auch als die Klingonen abgeschossen haben. Ja!
Ja,
das ist so toll gewesen.
Spiner ist immer gut, wenn er Data spielt oder an Data verwandt. Also ich kann nur keinen Zung mehr mit ihm sehen. Also das ist durch. Aber wahrscheinlich ist das auch durch. Mit Data bin ich damit, da bin ich auch fein mit. Ja gut, Michael, ich glaube, da sind wir soweit durch. Ne? Oder hast du noch was du loswerden möchtest zu Generations?
Nö, wir haben über viel gesprochen.
Ich wollte nur noch erwähnen, dass der gute Brandon Braga sein Haus mit Toilettenpapier eingewickelt wurde von Fans, die sauer waren, dass Captain Kirk in dem Film gestorben ist. Sagt man, ich könnte mir vorstellen, dass das William Shatner gewesen ist, der sein Haus mit Toilettenpapier eingewickelt hat, weil er sauer war, dass Captain Kirk gestorben ist in dem Film.
Also diese Geschichte höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe davon noch nichts gehört.
Kannst du sogar auf Wikipedia lesen. Und auch auf IMDb. Ja, ja.
Okay. Also, ich habe mir auf der Blu-ray nur den Audiokommentar angehört und da haben beide es eigentlich bedauert und was haben wir da gemacht? Wieso? Warum? Da haben sie sich beide hinterfragt. Och, wir waren jung.
Ja, ganz ehrlich, ne? Ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben, weil das war halt es sollte halt so ein Übergang sein von einer Generation ins andere, jetzt auch im Kino und da gibt es ja natürlich nichts einfacher oder nichts spektakuläres eigentlich als den Vorgänger zu töten. Es ist halt nur die Art, wie sie es gemacht haben, war halt nur so mega lame halt. Ne? Also,
ja, bloß ich bin gar nicht mal der Meinung, dass sie den hätten töten müssen, zumal im Prinzip die Generation, der Staffelstab ja schon mehr oder weniger übergeben wurde in Teil 6 und halt eben auch durch Leonard Nimoys Auftritt in The Next Generation, ne? Und durch Scottys Auftritt in The Next Generation. Also sterben lassen hätte man ihn nicht müssen. Zumal hätte man damals gewusst, wie alt Shatner wäre. Ne?
Ja.
Denn weißt du, was man noch alles hätte anstellen können? Ne?
Ja, allein, dass der Mann jetzt wirklich, der war wirklich im Weltraum. Also im Orbit. Ja, und das im Alter von über 90. Und ganz ehrlich, und er ist mit einer phallusförmigen Rakete in den Weltraum. Also ich kann mir nichts Passenderes feststellen. Ja. Und da hast du mal gesehen, wie agil der noch gewesen ist, als er nach diesem, ich meine, Stratosphäre hoch und runter gefallen und gelandet.
Ja, ja.
Und dann wie er aus diesem Ding raus ist. Ich kann dir mal ein Video von 2 Stunden zeigen, wie ich versucht habe, aus dem Auto in der Garage rauszukommen. Weißt du? Also, da denke ich mir auch, und dann hat dieser Typ mit Anfang 90, nachdem er kurz mal im Weltraum war, schlängelt er sich da raus. Du weißt ja, was Aliens sagen. Ich will nicht sterben und nicht vor Shatner. Das ist so eine grundsätzlich gute Einstellung. Ja, ja. Michael, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Gerne wieder.
Das kriegen wir, denke ich, hin. Und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.